Heute zu Gast die Gründerin von Cosnova, Kosmetikunternehmerin, vermutlich Selfmade-Milliardärin, Christina Osterdaum.
Also wir machen tatsächlich fast nur noch 100% digitale Spendings, ne, von den relativ bescheidenen Spends, die wir haben.
Und also sagen wir mal so, bei 500 Millionen Umsatz ist dann Marketing-Spend mittlerweile so, weiß ich nicht, 10% oder 1% oder? Also mit 1% bist du ja mit 5 Millionen schon
ja,
viel
ja.
Geld,
ja? Ja, ja. Das ist sogar weniger, aber...
Weniger als 1% Marketing-Spend. Ja. Wow.
Let's go! Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Die Geschichte, die jetzt kommt, ist wie gemalt für unser Format, denn es steckt so viel drin, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann, das wirklich unglaublich hörenswert ist. Vor 20 Jahren angefangen, mittlerweile 500 Millionen Euro Umsatz. Eine Frau und ein Mann gründen Bootstrapped, ein Unternehmen, von dem die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben, werden damit unfassbar erfolgreich. Wie erfolgreich und alles natürlich gleich hier im Podcast, zumindest versuche ich das so gut es geht rauszubekommen. Das alles an der Schnittstelle von Marketing, von Digitalwirtschaft, von Unternehmertum. Wer noch Inspiration braucht, wer nach vorbildlichen Frauen sucht, alles hier in diesem Podcast. Leider ist die Christina Osterdaum und auch ihr Mann sehr, sehr zurückhaltend. Umso glücklicher sind wir, dass sie mit uns mal gesprochen haben. Es gibt, glaube ich, nur 3-4 Interviews überhaupt. Es gibt keine Fotos, deswegen auch keine Fotos in Social Media von diesem Podcast. Die sind einfach sehr vorsichtig und sie haben am Anfang schon gewusst, warum, weil sie nämlich davon ausgegangen sind, dass sie so erfolgreich werden, wollten sie nicht so öffentlich sein, sind es dann wirklich geworden. Auch das hat man sehr, sehr selten. Am Ende dreht sich alles um Kosmetik. Hört selber, was ein inspirierendes Paket. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, heute aus Sulzbach im Taunus, außer von Frankfurt. Ich sitze hier bei einem absoluten Hidden Champion, wie mir selber in den letzten Wochen erst klar geworden ist. Eine Firma, deren Produkte ich jetzt so gerade sehe, die heißen Essence und Catrice. Also ich nutze sie ehrlicherweise selten. Das sind Kosmetikartikel. Die Gründerin ist damit extrem erfolgreich. Die Firma dahinter heißt Cosnova und die Gründerin heißt Christina Osterdaum. Hi Christina.
Hi. Ich freue mich total hier zu sein, Philipp.
Ja, ich bin ja bei dir eigentlich.
Eigentlich bist du bei mir, aber ich freue mich trotzdem, dass wir hier gemeinsam den Podcast machen.
In deinem Headquarter sind so neben uns so 600 Leute normalerweise?
So 450 sind wir hier, aber wir sind circa 600 Leute tatsächlich, aber das ist weltweit. Also wir haben auch noch ein paar andere Tochtergesellschaften und wir haben auch ein Lager. Das ist so eine Stunde ungefähr nördlich von hier.
Und die hast du in den letzten 20 Jahren so alle angesammelt?
Die, genau. Habe ich nicht angesammelt, sondern wir haben uns alle gemeinsam angesammelt, aber genau so ist das.
Vor 20 Jahren bist du aus einem klassischen Job in der Kosmetikbranche rausgegangen und hast entschieden, ich mache mich selbstständig.
Ganz genau.
Da warst du so wie alt ungefähr?
Anfang 30, 31.
Und was hat dich getrieben, das zu machen?
Die Grundidee war folgendes. Ich habe vorher eben auch schon in der Branche gearbeitet, wie du gerade gesagt hast. Und ich hatte ganz klar das Gefühl, es gibt definitiv eine Lücke im Markt, nämlich eine Marke, die sich jeder, jeder leisten kann, die trotzdem eine richtig coole Marke ist, die innovativ ist, super Qualität anbietet, aber die eben vom Preis her leistbar ist. Also die, ich nenne das immer gerne Demokratisierung sozusagen der Kosmetik.
Aber wenn du sagst, eine Marke, am Ende reden wir über ein Produkt. Also welches Produkt ist dir so am Anfang als erstes da eingefallen und was habt ihr als erstes produziert?
Wir sind mit einem relativ kleinen Sortiment dann gestartet. Also wir feiern ja unser 20-Jähriges jetzt, ne? Also vor 20 Jahren haben wir dann gelauncht. Und das Grundsortiment war wirklich, und deswegen heißt die Marke auch Essence. Das war unsere erste Marke. Also wir haben sowohl jetzt 20 Jahre Feier von unserer Company als auch eben von Essence. Und die Idee war eben, alles was du brauchst, ne? Deswegen kommt der Name Essence. Das Notwendigste, das Essentielle bieten wir an. Und das war nur 60 verschiedene einzelne Produkte.
Nur 60?
Und, genau, aber schau doch mal jetzt hier.
Okay, wie viel habt ihr jetzt heute?
Also das, was du jetzt gerade hier siehst, das sind hier ungefähr so 450 Produkte und hier nochmal so 220 Produkte, die du siehst.
Und das heißt, euer ganzes Sortiment sind dann aber mehrere tausend?
Unser ganzes Sortiment ist auf jeden Fall so, dass wir 1000 neue Produkte jedes Jahr auf den Markt bringen. Also wir haben eine unglaublich hohe Innovationsrate, weil wir ungefähr die Hälfte unseres Sortiments jedes Jahr austauschen, um immer wieder die Sachen, die unsere Konsumenten haben wollen, wirklich auch anbieten zu können. Und dann haben wir noch ganz viele, die siehst du ja auch hier, eigene Trend Editions, wie wir das nennen. Und die sind sozusagen nur One-Offs. Also es gibt es einmal und wenn die ausverkauft sind, sind die ausverkauft. Und deswegen kreieren wir so viele neue Produkte jedes Jahr.
Aber sag nochmal für männliche Hörer vor allen Dingen, Essence 60 Produkte, also wir reden jetzt hier so von, was genau, so Lipgloss habe ich jetzt mitgenommen, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen, es gibt so, sind das so Kajalstifte?
Genau.
Also, was gibt es noch so? Also, Lippenstifte generell, glaube
ich. Genau, ne? Mascara. Wir sind gestartet mit Mascara, Eyeshadow, Nagellack, Lippenstift, Lipgloss und dann tatsächlich eben Kajalstifte, das war so unser Startsortiment.
Okay. Und mittlerweile 1000 Stück im Jahr neu. Ich meine, man kann ja den Kajalstift oder den Lippenstift nicht neu erfinden. Das sind immer andere Farben, andere.
Genau, es gibt so eine Mischung. Also du hast immer wieder natürlich neue Produkte und Produkteigenschaften, die immer wieder logischerweise dann sich weiterentwickeln. Und,
aber 1000 Stück bei solchen Beauty-Sachen. Ich meine, das klingt jetzt irgendwie so. Also absolut.
Kannst du dir gar nicht vorstellen, was man so viel an Neuem jedes Jahr kreieren kann.
Ich meine, am Ende geht es ja nach wie vor um Dinge, die man sich auf die Haut aufträgt, im Gesicht, an den Fingern. Und ja, also.
Aber es ist ja auch technologisch, entwickelt sich das ja auch immer weiter. Das heißt, der Nagellack hält dann plötzlich länger, trocknet schneller, hat einen besseren Glanz. Und dann gibst du auch immer wieder logischerweise in bestehenden Linien immer wieder eine bessere Produktqualität. Das ist ja auch so unser größtes Versprechen, dass wir immer so das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und das war ja eben auch die Grundidee. Also wir haben von Anfang an gesagt, minimal in Werbung investieren und alles ins Produkt investieren, so dass das Produkt dich einfach jeden Tag komplett überzeugt. Und dadurch sind wir natürlich auch immer wieder dabei, die Produkte, die wir haben, zu verbessern.
Welches ist denn das Produkt, was ihr jetzt über die 20 Jahre wohl am meisten verkauft habt? Also jetzt, ich weiß schon, dass es immer neue kommen, aber so vom rein vom, also ist ein Lippenstift oder ist ein Nagellack oder was ist sozusagen euer?
Unsere stärksten Sortimente sind Auge und Nagel, also Mascara, dann die Kajalliner, unser Nagellacksortiment und Lipgloss. Das sind so die stärksten Produkte, die wir haben.
Und was kostet das so bei euch?
Also der Durchschnittspreis von Essence liegt ungefähr bei 2,20 Euro. Und der von Catrice liegt so circa bei 3,50 Euro.
Das heißt, das ist ein bisschen das Premium.
Ja.
Aber ihr verkauft das alles ja im Wesentlichen durch den Handel, ne? Das heißt, diese 2 Euro sind dann der Endkundenpreis. Das
ist der Endkundenpreis, ganz genau.
Und bei euch einkaufen tun dann Firmen wie DM, wie Rossmann, wie
genau.
Lidl?
Ja, das sind unsere größten Kunden, die Drogeriemärkte nach wie vor. Aber wir sind genauso auch in einzelnen Lebensmittel eben Ketten vertreten. Und wir, logischerweise kannst du dir vorstellen, haben das Thema Online, war für uns von Anfang an immer eine relativ große Challenge, weil du musst ja erstmal für so einen Durchschnittspreis dann die logistischen Kosten, ne, das Fulfillment, so ein Produkt an einen Endkonsumenten zu schicken, ist natürlich eine total große Herausforderung.
Macht das auch Sinn? Also jetzt für 2,20 Euro macht er, also das ist ja das Porto und das alles teuer als.
Genau, deswegen hast du natürlich Mindestbestellwerte oder du hast gemischte Baskets. Das heißt, wenn wir jetzt bei Online-Retailern zum Beispiel sind, dann kaufst du vielleicht ein Produkt von uns oder zwei und eben auch noch andere Produkte. Und dann macht das in der Mischung für den Händler auch wieder Sinn.
Also Douglas und sowas hat auch eure Ware, ne?
Ja, genau.
Und wie ist das da so? Ich meine, ich habe immer das Gefühl, wenn jemand so an Rossmann oder DM oder so Lebensmittel-Einzelhandel verkauft, ich habe es noch nie gemacht, aber es wird immer so beschrieben, da sitzen Leute mit so den heftigsten Daumenschrauben und dann kriegt man irgendwie ein 0,5% Marge, gönnen sie einem. Also beschreib mal, zu welchem Preis verkauft ihr denn die am Ende?
Ja, das erzähle ich dir natürlich nicht. War ein netter Versuch von dir. Aber es ist so, weißt du, wir sind ja tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Ne? Wir hatten jetzt letztes Jahr in Deutschland fast einen Marktanteil Menge von 40% mit unseren beiden Marken in Deutschland. Das heißt, wir sind eben auch Marken, die quasi für den Handel total attraktiv sind, weil die Konsumenten die Marken wollen. Und das ist natürlich dann in der partnerschaftlichen Beziehung mit dem Handel logischerweise immer extrem hilfreich, wenn du etwas eben auch anbietest, was eben die Endkonsumenten von den Händlern wollen.
Aber dann ist es trotzdem so am Ende, also ich stelle mir vor, die kaufen das dann jetzt nicht für 2,20 Euro euren Verkaufspreis, sondern die kaufen
es nicht
dann,
ganz, nein.
Nee, dann die kaufen es dann für, weiß nicht, 1,50 Euro oder sowas? Größenordnung?
Du kannst es weiter versuchen, aber ich werde es dir nicht sagen.
Aber ich meine, am Ende, worauf ich hinaus will, ist, das, was euch am Ende bleibt, um das Produkt herzustellen, ist dann gar nicht so viel. Also ich habe auch keine Ahnung davon, aber wenn ich mir so angucke, da ist dann so ein Kasten dabei, dann ist, wahrscheinlich ist der Lippenstift selber oder der Nagellack selber nicht so teuer in der Herstellung, ne?
Also die Grundidee, das hatte ich dir ja eben schon gesagt, ne? Die Grundidee war halt tatsächlich zu sagen, wir machen das von unserer Profit- und Loss-Rechnung so, dass wir nicht wie andere Kosmetikmarken oder eben generell viele Marken, wenn du das jetzt erstmal in den kompletten Schönheitsbereich einsortierst, geht natürlich ein Riesenteil in die Werbung. Und wir haben halt immer von Anfang an gesagt, unsere Produktkosten, das ist das, was wir eben für uns als Maximierung sehen, um das bestmögliche Produkt anzubieten.
Und ihr macht keine, oder gibt halt fast kein Geld für Werbung aus?
Also relativ wenig, deswegen müssen wir es einfach schlauer und besser machen. Ne? Also wenn wir später vielleicht auch nochmal zum Thema Social Media kommen. Mhm. Für uns ist es halt einfach immer wichtig, die Sachen ja cleverer zu machen, besseren Content zu bieten, spannendere Sachen anzubieten, weil wir logischerweise in unserer im Geschäftsmodell nicht diese Möglichkeiten haben, ganz viel einfach in Media zu stecken und
hast
in die Werbung.
Du, als du das überlegt hast zu machen, da kanntest du ja sozusagen die Wertschöpfungsketten und die Bilanzen von Firmen aus dem Umfeld. Die haben ja schon sehr hohe Margen, also die klassischen Anbieter, muss man schon sagen, oder? Also das ist ja schon ein Segment, wo immer sehr margenstarke Firmen unterwegs waren.
Und dann eben auf der anderen Seite gibst du einfach ganz viel in Werbung dann aus, ne?
Das beides noch. Also heißt, man guckt dann drauf und denkt sich, okay, wenn man drin sitzt, denkt man sich, okay, das könnte ich günstiger machen. A, ich verzichte auf die Werbung und B, ich verzichte auf ein bisschen Marge und zack, habe ich ein neues Geschäftsfeld erschlossen.
So hast ja, du, so das, ganz genau, das war absolut die Grundidee, also dieses, was wir immer noch heute unsere Mission ist, nennen, ist make everyone feel more beautiful. Mhm. Dass du wirklich sagst, du kannst dir das alles leisten und wenn du dich eben einfach mit Make-up schöner fühlen möchtest oder einfach dich verwandeln möchtest oder Spaß daran hast, Make-up zu nutzen und auszuprobieren, dann kannst du dir das halt eben mit unseren Marken leisten und genau das war die Grundidee.
Und ihr, also euren Umsatz kommuniziert ihr schon, also ihr brecht dieses Jahr die 500 Millionen Umsatz, ne?
Genau. Ich sehe, du bist gut informiert.
Ja, gut. Das ist ein bisschen eine Hausaufgabe muss ich nicht machen. Nach 20 Jahren.
Ja.
Das heißt, ihr habt euch so Schritt für Schritt hingearbeitet.
Ja.
Und habt das auch alles aus dem eigenen Cashflow finanziert. Das heißt, du und dein Mann.
Ja.
Euch gehört die Firma, hier gibt es keine Investoren, nichts.
So ist es, keine Investoren. Was ja heute fast nicht mehr existiert, ne, wenn jemand eine Company gründet. Aber das war damals in der Gründungsphase, da ist gerade so diese erste Internet-Bubble geplatzt und da war es sowieso so, ne, dass Finanzierung von neuen Startups war definitiv nicht im Interesse von irgendwelchen Banken. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich aus einem Elternhaus komme, wo ich jetzt mal hätte sagen können, schieb mal hier ordentlich Gründungskapital rüber. Und von daher war das einfach so, dass wir dann gesagt haben, okay, wir versuchen einfach mit den Lieferanten, weil du hast ja schon gerade den Kasten hier genannt, der heißt also übrigens Beauty Shop, wo die Produkte
Regal,
drin platziert genau, sind, ja. Ganz genau, oder Regal. Und eben die Produkte dann erst bezahlen, wenn wir das erste Geld von unserem ersten Kunden bekommen. Das war damals DM. Und das hat uns sozusagen den Start ermöglicht. Und dann haben wir es geschafft, uns immer nach wie vor aus dem eigenen Cashflow tatsächlich zu finanzieren.
Also am Ende sind das dann sozusagen die Kredite von euren Lieferanten, die dann halt so lange gewartet haben, bis ihr von den Kunden das Geld hattet. Also über Lieferantenkredite das
Unternehmen
genau. aufgebaut.
Ja.
Und mittlerweile Banken spielen eine Rolle bei euch? Macht ihr viel mit Fremdkapital von Banken?
Nein, gar nicht.
Gar nicht. Das heißt, irgendwie, ihr habt gute Beziehungen zu Lieferanten und die sind wahrscheinlich mit euch auch gewachsen, nehme ich an.
Absolut, definitiv.
Und der Hauptteil wird in Europa produziert?
Ja, mehr als 90%. Und es gibt immer noch einiges, was wir an Verpackungsmaterial haben aus Asien, aber mit der aktuellen riesigen Supply Chain Problematik, die du ja wahrscheinlich von vielen deinen Gesprächspartnern auch immer mal jetzt hörst, haben wir das Ziel, noch mehr auch von den Verpackungen nach Europa zu bringen, weil eben nach wie vor Europa unser größter Markt ist. Also unser größter Markt jetzt, wenn du auf die Länderebene gehst, ist tatsächlich Deutschland. Aha. Und der zweitgrößte ist USA. Aha. Und momentan haben wir tatsächlich immer noch alles in einer tatsächlich dann erstmal zentralen Lagersituation hier. Das ist in Butzbach eben, eine Stunde von hier entfernt. Aber wir können uns definitiv auch vorstellen, dass wir in Zukunft, das ist ja auch eine Nachhaltigkeitsthematik, ne? Willst du dann alles erstmal immer von hier überall in die Welt schicken? Wir haben immer noch ganz viel Potenzial in vielen Märkten. Also in Asien, wir sind eben in China und auch in Southeast Asia jetzt auf Plattformen gestartet, haben aber immer noch ein großes Potenzial, zum Beispiel in Asien. Wir haben noch ein Riesenpotenzial in Lateinamerika. Und dann wird auch Afrika aus unserer Sicht irgendwann ein großer Markt werden.
Aber sprecht ihr dann jeweils als Erste mit den Handelsketten? Das heißt, wenn ihr jetzt nach USA geht, wenn du sagst, der Markt in den USA ist groß, seid ihr dann bei Walmart oder wo seid ihr dann? Also größere, sag mal ein paar Namen. Also
über, ja, also wir sind zum Beispiel, unser größter Kunde ist Alta. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist eine reine Beauty, aber eine super für mich auch Geschäftsidee gewesen, weil die haben sozusagen alles von, wir nennen das Einstiegspreissegment bis in den selektiven Bereich und das alles im Beauty-Bereich sozusagen. Und das ist ein extrem erfolgreicher Kunde eben, auch online sehr erfolgreich in den USA. Und dann sind wir zum Beispiel bei Target, sind bei Walgreens, dann sind das also unsere größten Kunden. Aber definitiv sind wir dort auch echt richtig erfolgreich mittlerweile auf Amazon.
Okay, aber ist das, ihr produziert in Europa und dann wird die Ware nach USA mit dem Schiff darüber?
So ist es. Und dann irgendwann ab einer bestimmten Größe stellst du dir halt dann die Frage, macht das nicht Sinn, dass du deine eigene Supply Chain eben auch dort vor Ort entsprechend dann etablierst und nicht mehr alles erstmal hier nach Deutschland schickst und dann in die USA. Einmal bist du logischerweise schneller, kannst die Konsumententrends schneller eben dort dann auch realisieren und bedienen und du hast logischerweise von der Nachhaltigkeit auf jeden Fall absolute Vorteile.
Und kanntest du schon vorher die ganzen Produzenten, also aus deinem vorherigen Job vor 20 Jahren, wusstest du schon, wo man sowas dann einkaufen kann, wen man ansprechen kann? Meinst, kannst du mir mal hier Nagellack und so produzieren oder hast du die alle neu dann gesourced?
Die habe ich quasi neu gesourced, weil in einigen anderen Firmen ist es so, dass sie eine eigene Produktion haben. Da haben wir uns ganz bewusst dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, du hast eben logischerweise dann bestimmte Maschinen. All diese Produkte, die du hier siehst, werden ganz unterschiedlich hergestellt. Das ist nicht so, dass das jetzt technologisch absolutes Rocket Science wäre. Aber du kannst dir vorstellen, dass ein Puder zum Beispiel ganz anders hergestellt wird als ein Nagellack oder ein Lipgloss. Und wenn du eine eigene Produktion hast und es kommt irgendein neuer Trend und es gibt irgendein neues Produkt und hast aber gerade nicht genau diese Maschine dafür bei dir in der Fabrik stehen, die das produzieren kann. Das heißt, dann ist deine Tendenz immer eher, das zu produzieren, was du produzieren kannst. Statt zu sagen, okay, das wird ein großer Konsumententrend und wer kann das für mich produzieren? Das heißt, diese Philosophie zu sagen, wir arbeiten mit strategischen Partnern zusammen, das war von Anfang an eben auch ein ganz großes für uns Credo, damit wir einfach diese Flexibilität haben, eben immer unseren Konsumenten das anbieten zu können, was die gerade wollen und nicht das, was du gerade selbst produzieren kannst auf deinen Linien.
Aha. Aber warum machen das nicht noch mehr Firmen? Also wenn ich das so höre, ihr seid jetzt in den USA, Asien, Europa. Mir erscheint es jetzt erstmal so, als wenn da schon auch andere drüber nachdenken könnten, zu sagen, Mensch, okay, verstanden, man muss es günstiger herstellen, man schafft eine Marke und dann verkaufe ich an den an Distributoren. Warum seid ihr da so scheinbar so unique?
Ich glaube, es gibt eine klare Mischung. Also nach außen gesehen würdest du immer sagen, wir sind, ich sag mal, eine Marketing- und Innovationsmaschine, weil wir immer die neuesten Trends und die neuesten Produkte und die neuesten Themen, die richtigen Farben und die richtigen Produkte anbieten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Social Media oder andere Themen, ne? Also das ist uns immer total wichtig, dass wir sagen, wir versuchen wirklich ganz vorne dran also zu sein mit den Themen. Ja. Absolut eine Zeitgeistmaschine und eben auch, was wir immer intern sagen, so von der Philosophie ist, lieber mal was machen und es funktioniert am Ende nicht, als zu lange darüber reden und das nicht machen. Das ist natürlich, wie du dir vorstellen kannst, deine Firma ist ja auch nicht mehr so ganz klein. Das ist natürlich, je größer du wirst, desto größer ist das auch von der Herausforderung. Aber viele von unseren Wettbewerbern sind natürlich nochmal um ein Vielfaches größer von Anzahl von Mitarbeitern. Und dann diese Flexibilität zu haben und auch den Mut zu haben, einfach immer wieder neue Sachen auszuprobieren, wird natürlich immer schwieriger, das kulturell tatsächlich auch in der Firma nach wie vor stark zu verankern. Und dann ist es natürlich auch so, diese vielen Produkte, die wir hier haben, und das ist so ein bisschen das, was viele nicht sehen auf den ersten Blick, was aber doch hinten dran ist. Wir sind auch eine absolute perfekte Prozessmaschine hinten dran. Weil wenn du so viele Produkte neu entwickelst und die zur richtigen Zeit mit der richtigen Qualität zum bestmöglichen Preis eben wieder den Konsumenten anbieten willst, dann musst du auch super organisiert sein, was deine Systeme betrifft, was deine Prozesse betrifft. Und das ist so ein bisschen das, was dahinter ist. Weil in diesem Business hier, und das macht es auch so spannend, also es gibt viele Leute, Philipp, die sagen, wenn du einmal, wir nennen das ja dekorative Kosmetik, ne, wenn du einmal in diesem Bereich gearbeitet hast, kannst du gar nicht mehr raus. Weil stell dir vor, du machst Shampoos. Wie viele neue Shampoos launchst du im Jahr? Vielleicht 5? Wenn du ganz wild bist, vielleicht 10. Und hier diese wahnsinnige Schlagzahl an neuen Produkten, das ist total faszinierend. Aber das bedarf auch einer extrem perfekten Organisation dahinter, dass das funktioniert. Und deswegen ist es eben nicht ganz so einfach, wie es vielleicht jetzt für dich auf den ersten Blick aussieht, zu sagen, ah ja, habe ich schon kapiert, wie die das machen. Mache ich jetzt genauso. Wobei du ja genug andere Sachen machst. Ich glaube, du brauchst nicht noch neuere Businesses dazu. Und das sind halt so diese Kombination von beidem. Das ist halt definitiv etwas, was gar nicht so leicht ist zu machen. Und es hat tatsächlich logischerweise, es gibt auch andere Marken, die das versucht haben oder versuchen. Aber wir haben es halt bisher immer wieder geschafft, tatsächlich, und das zeigen natürlich dann auch unsere Erfolge und Marktanteile, immer wieder geschafft, es offenbar besser zu machen als die anderen. Und das ist natürlich auch total unser Anspruch.
Vor allem in den USA. Ich meine, man hätte jetzt gedacht, dass, sagen wir mal, in den USA jetzt niemand auf eine Firma hier aus Frankfurt gewartet hätte.
Ja. Oder sogar aus Sulzbach.
Genau. Aber scheinbar habt ihr ja auch da ja mittlerweile dann, ja, große Marktanteile.
Definitiv. Es hat allerdings tatsächlich in den USA länger gedauert, als wir das uns selbst vorgestellt haben. Und jetzt irgendwann haben wir es tatsächlich geknackt. Aber das war für uns am Anfang auch sehr überraschend, weil wir sind in viele Märkte gegangen, Südafrika oder Australien, wo du denkst so, naja, mal schauen, ob das da auch so funktioniert. Ne? Erstmal, wie immer, typisch, du gründest, du fängst an, dich erstmal so ein bisschen um deinen Standort herum zu erweitern. Dann sind wir irgendwann nach Österreich gegangen, nach Holland, in die Schweiz und dann merkst du, okay, funktioniert. Und dann springst du irgendwann weiter. Und in vielen Ländern, die kulturell ganz anders sind, auch jetzt zum Beispiel Nordafrika, hat es absolut vom ersten Tag an total gut funktioniert. Das war in den USA aber interessanterweise nicht so. Und da hat es echt länger gedauert, weil zumindest ich in meinem Kopf hätte gedacht, naja, komm, das ist auch nur eine westliche Kultur, das wird alles total ähnlich funktionieren. Natürlich hast du recht, der Markt dort ist auch super innovativ und es gibt unheimlich viele super Marken dort. Aber trotzdem hatten wir gedacht, das, was so klar überall funktioniert, das wird auch in den USA funktionieren. Und es hat uns echt längere Zeit gekostet.
Was war der Schlüssel, das zu knacken, den Markt?
Also es war tatsächlich in den USA so, wir haben irgendwann quasi das Produkt, wenn du da hinschaust, Lash Princess Mascara, sind die mit den verschiedenen Farben, die schwarzen. Das ist irgendwann total viral gegangen, dieses Produkt. Und dann hat sich um dieses Produkt herum sozusagen, also andersrum eigentlich, als man das normalerweise als Marketeer sagt, ne, du musst erstmal die Marke aufbauen, Awareness und Image. Und dann irgendwann kommen die Leute zu dir und probieren Produkte von dir aus. In den USA war es tatsächlich andersrum. Über dieses absolute Hero-Product hat sich dann irgendwann, haben die Leute sich andere Produkte angeschaut und dann irgendwann gemerkt, ah, die Marke ist ja total cool und relevant.
Aha. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. 5-mal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity, sehr lukrativ für die, die damit investieren können, aber kann halt nicht jeder. Bis eben jetzt, wo Liquid es möglich macht, sogar, und das ist das Neue, mit einem Sparplan, wie man das von klassischen Börsenanlagen kennt, mitzumischen. Also neues Produkt, das heißt Liquid Private Equity Next. Und da kann man, wenn man sich auf 10.000 Euro festlegt und jeden Monat etwas bereit ist zu sparen, einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquid.li liquid.de/omr. Also liquid.de/omr. Da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR2024, OMR2024, bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast.
Was war denn so das Letzte, um den Hörern ein Gefühl zu geben, die letzte Innovation? Weil man ist 1000 neue Produkte und du beschreibst gerade, wie viel Innovation. Also sag mal, was ist denn nochmal so richtig gut gelaufen, wo du denkst, okay, da haben wir voll Treffer gelandet. Irgendwie, ich stelle mir jetzt so vor, irgendwie den hellblauen Nagellack trägst du gerade selber so ein bisschen.
Ja.
Was war's? Also
jetzt das Letzte, was jetzt zum Beispiel bei Essence total gut funktioniert hat, ist tatsächlich, wir haben jetzt einen Relaunch gemacht von unseren Nagellacken. Aber was auch jetzt generell bei beiden Marken total gut funktioniert, also wir haben angefangen, also Essence ist zu 100% vegan mittlerweile, Catrice zu 99%. Wir waren ja von Anfang an total tierversuchsfrei und deswegen sind wir auch nie nach China gegangen. Weil dort war es zumindest so, dass du in Kauf nehmen musstest, wenn du eben im Domestic-Markt Produkte verkaufst, dass die Behörden deine Produkte eben an Tieren testen. Und das war von uns für Anfang an eben ein ganz klares No-Go. Und über dieses am Anfang keine Tierversuche, jetzt in Richtung vegan, in Richtung Clean Beauty zu gehen, das sind insgesamt, glaube ich, auch Themen, die du vielleicht auch bei so einer Preisstellung von den Produkten gar nicht vermuten würdest.
Aber ist es dem Konsumenten wichtig?
Ja. Das heißt, immer wichtiger.
Okay, man spürt halt, wenn man nicht sagen kann, dass es tierversuchsfrei ist, dann hat man Abverkaufsprobleme, weil die Leute sagen, okay, dann will ich euch nicht.
Ja, definitiv. Und dadurch, dass wir ja gerade eben bei Catrice, siehst du ja, ist ein bisschen professioneller, ein bisschen designter und Essence ist verspielter und jünger. Und gerade bei den jüngeren Konsumenten ist das ein absolutes
auch Nachhaltigkeit?
Großes Thema. Ja.
Also ich hatte immer das Gefühl, Nachhaltigkeit ist ohnehin so ein Elitenthema, aber scheinbar, ihr macht ja Massmarket. Also das ist ja jetzt wirklich in der Breite. Klingt ja ermutigend, dass scheinbar auch junge Leute in der Breite, auch allen Einkommensschichten sagen, nee, wenn das nicht nachhaltig ist, dann will ich das nicht.
Und ich glaube, wir sind immer noch da am Anfang, Philipp. Ich glaube, das wird immer mehr werden, dass auch wirklich junge Menschen, wie du sagst, ne, ganz verschiedene, wo auch immer sie herkommen, dieses Thema für sich definitiv als Must-Have entdecken. Und wir haben halt auch die Verantwortung, weil wir ja so viele Produkte verkaufen, spüren wir natürlich auch für uns ganz besonders die Verantwortung, dass wir da einfach immer besser werden, immer mehr eben recycelte Materialien verwenden, immer mehr darauf achten, dass wir haben bestimmte Themen für uns so als Kernthemen eben definiert, die wir erreichen wollen. Und wir haben uns auch jetzt eben diesen Science-Based Targets, hast du das schon mal gehört?
Nee.
Da geht es darum, eben den CO2-Ausstoß eben entsprechend so zu reduzieren, dass diese Erderwärmung, über die wir ja alle ständig sprechen und davon hören, dann entsprechend zu begrenzen. Und dann bekommst du eben, das ist ein absolut wissenschaftlich fundiertes eben eine Methode und ein Instrument. Und dann committest du dich selbst, also du gibst denen ganz viele Daten und dann sagen die, okay, bis 2032 müsst ihr an all diesen Stellschrauben sozusagen arbeiten und drehen. Das geht los von natürlich logischerweise die Produktion von Produkten, aber auch wie commuten unsere Mitarbeiter hierhin.
Als Firma Klimaschutz sein.
Ganz okay, genau, okay. Damit wir sozusagen einen entsprechend positiven Beitrag eben leisten. Und mit Climate Partner arbeiten wir auch zusammen, um das Thema eben Klimaneutralität eben.
Wann seid ihr neutral? Wann glaubt ihr, schafft ihr das?
Also wir haben jetzt noch für das Thema neutral, momentan sind wir immer noch sozusagen, dass wir das kompensieren, ne? Wir haben jetzt gerade dieses Jahr erst angefangen, aber unser Ziel ist es definitiv halt zu sagen, so schnell wie möglich klimaneutral aus eigener Kraft zu werden. Aber wir haben trotzdem gesagt, obwohl das ja immer auch so ein bisschen, ne, gesehen wird wie, ja, du kaufst dich quasi frei. Aber wir haben gesagt, trotzdem, du kompensierst das ja durch etwas Gutes und es gibt ein gutes Projekt, in das du investierst. Aber das ist für uns definitiv nur der Anfang.
Was
haben
wir bei einer Firma wie eurer, was hat man da so an Kompensationskosten so in einem Jahr, was muss man da ungefähr investieren, damit man das dann nachher auch schaffen kann? Das sind ein paar hunderttausend Euro wahrscheinlich, oder?
Ja.
Okay, also schon Geld.
Ja? Schon Geld. Aber dadurch jetzt zum Beispiel investieren, das Geld wird investiert in einen Windpark in Indien zum Beispiel. Und dadurch finde ich das immer noch trotzdem sinnvoll, statt zu sagen, ich mache einfach gar nichts. Und das ist für uns aber nur der Anfang. Und ich finde das total gut. Ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber ich habe schon definitiv, ja, und ich finde auch definitiv diese Awareness, die du gesagt hast, ne, auch von jüngeren Menschen, die ist einfach da und die muss auch da sein, glaube ich.
Ist denn für euch ein Thema, noch mehr in den Verkauf selber auch reinzugehen? Also auch eigene Läden zu machen oder sowas? Ich meine, wenn ich das so sehe, das ist ja schon fast ladenfüllend. es gibt Douglas und ähnliche, die wahrscheinlich auch eure Ware auch im stationären Handel eure Ware führen, hätten die wahrscheinlich keinen Bock drauf, dass ihr da auf einmal einen eigenen Laden macht, aber habt ihr trotzdem schon mal darüber nachgedacht?
Also wir haben das tatsächlich sogar mal versucht, zweimal, und das hat nicht funktioniert. Und dann haben wir einfach für uns jetzt zumindest mal bis heute gesagt, das war aber auch nicht das Ziel, dass wir sagen, daraus wird jetzt eine große Kette. Aber wir hatten das Gefühl, weißt du, so einen Imageladen zu haben, da wo du reinkommen kannst, wo du die Marke spürst.
Wo war der Laden vielleicht?
Wir hatten in Frankfurt einen und einen in Offenbach. Mhm. Und haben dann am Ende aber festgestellt, weißt du, manchmal ist es ja auch so, du musst ja auch kapieren, was kannst du eigentlich gut, ne? Und dann sind wir halt eben wahrscheinlich auch keine Retailer. Ich meine, wir haben auch eine eigene Plattform, einen eigenen Online-Shop. Aber auch da ist nicht unser Ziel, den Umsatz und den Gewinn zu maximieren, sondern das soll wirklich die Experience und der Konsument sozusagen mit der Marke in Verbindung zu sein.
Wie viel Prozent eures Umsatzes ist denn mittlerweile sozusagen aus dem eigenen Shop heraus?
Also eigener Shop ist total verschwindend gering, aber wir haben insgesamt einen Umsatzanteil mittlerweile online über alle Länder von 10%.
Das ist dann aber Amazon vor allen Dingen, und so nehme ich an.
Das sind sowohl Online-Retailer, mit denen wir natürlich auch zusammenarbeiten, weil es ist ja so, wenn du jetzt Konsument bist und willst ein Produkt von uns kaufen, dir ist das ja im Ende erstmal egal, wo du das kaufst.
Ja.
Und deswegen sagen wir, auch wenn wir jetzt mit Online-Retailern zusammenarbeiten oder auf einer Plattform sind, irgendwo auf der Welt, dann muss die Experience natürlich genauso gut sein, wie wenn du jetzt in den Laden gehst oder bei uns auf dem Online-Shop dann einkaufst. Und deswegen ist uns das eben auch total wichtig, da diese Verbindung eben zu allen unseren Partnern zu haben, damit du immer das gleiche gute Gefühl hast, wenn du mit unserer Marke eben in Kontakt bist.
Und bist du mit Amazon da zufrieden? Also ich meine, man hört ja auch verschiedene Feedbacks von Händlern oder von Produzenten auf Amazon. Wie ist da deine Sicht drauf?
Also wir haben vor allen Dingen ein großes Geschäft in den USA und das funktioniert für uns absolut gut.
Das heißt, die kaufen einfach bei euch ein oder ihr nutzt den Marktplatz oder wie macht ihr es?
Also wir haben das so, es ist ein gemischtes Modell. Wir haben momentan FBA, ne, Fulfillment bei Amazon. Mhm. Aber jetzt in Deutschland zum Beispiel sind wir auf dem Marktplatz.
Okay, warum da anders?
Weil wir einfach jetzt erstmal hier in Deutschland so starten wollten, um einfach zu sagen, wir sind erstmal auf dem Marktplatz und schauen uns das an. In anderen, jetzt sage ich mal, wieder, wenn du jetzt nicht über Amazon nur sprichst, sondern auch jetzt zum Beispiel in Asien, ne, über Tmall oder andere Plattformen, da haben wir auch gemischte Modelle, um einfach auch zu sehen, was funktioniert am besten. Also es gibt zum Beispiel von unseren Marken einen eigenen Flagship-Store, zum Beispiel auf Tmall oder eben auf Douyin, also TikTok. Wir haben aber auch Partner wiederum, die unsere Produkte dann auf den Plattformen wiederum an andere Händler auf den Plattformen verkaufen. Und dann hast du eben ein gemischtes Modell und hast eben auch die Verfügbarkeit auf den verschiedenen, du bist auf einer Plattform, aber das nimmst du ja als Konsument gar nicht so wahr, ne? Du suchst jetzt zum Beispiel Catrice und dann findest du verschiedene Angebote und bist aber überall dort, was dann eventuell für die Konsumenten auch, wenn es auf einer Plattform ist, relevant ist.
Jetzt hast du gesagt, ihr macht gar nicht so viel Marketing. Aber du kennst die Plattform schon ganz gut aus und ich meine, irgendwie nur bei Amazon die Sachen abladen, das hilft ja auch nicht. Also was für ein Marketing von dem wenigen, was ihr macht, macht ihr denn dann? Ist das dann alles irgendwie Influencer-Marketing oder Social Media oder kauft ihr Amazon-Anzeigen? Was macht ihr?
Ja, ich hole vielleicht mal noch mal ein bisschen aus, ne? Als wir gestartet sind, da haben wir wirklich gesagt, so dieses Zero-Marketing, ne? Und es ist ja, wie du weißt, schon ein bisschen länger her, ne? Und dann haben wir damals wirklich PR als großes Tool für uns entdeckt, ne? Weil wir gesagt haben, okay, irgendwie müssen wir ja in Kontakt kommen mit den Konsumenten und haben dann erstmal tatsächlich PR als absolut unsere Fokus-Kommunikationsstrategie definiert. Dann kamen irgendwann die damals noch genannten Blogger und das war für uns auch was, wo wir gesagt haben, okay, das ist die neue Art sozusagen von PR, lass uns ganz, ganz engen Kontakt von Anfang an, und dann gab es Blogger-Events, die wir gemacht haben, mit den Bloggern eben etablieren. Dann logischerweise irgendwann über Influencer, heute Creators, haben wir das immer als ganz, ganz starkes Tool gehabt. Und dieses Thema, ich bin wirklich überzeugt davon, klar, diese Creators, mit denen wir arbeiten, die müssen zu den Marken passen, ne? Das ist total wichtig für uns. Aber wenn du eben auch überzeugt davon bist, dass du das, und das hat früher bei PR genauso gestimmt, wie heute logischerweise bei einem Creator, wenn du wirklich sagst, und diese Mascara, die ich dir eben erzählt habe, dafür haben wir gar nichts bezahlt, die dann total viral gegangen ist in den USA und mittlerweile auch in dem ganzen Middle East-Bereich. Das ist einfach passiert, weil eben dann ein Influencer oder ein Creator total überzeugt davon war, dass das Produkt wirklich klasse ist und dass das Produkt eben dann den Followern ja, einfach vorgestellt werden sollte.
Ich war jetzt gerade überrascht, dass du sagst PR, weil wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch schnell, du bist sozusagen unsichtbar eigentlich. Also ich genau. Darf jetzt mit dir sprechen, aber das
so, du meinst, meine Eigen-PR könnte auf jeden Fall noch, hat noch...
Ja, es wäre eigentlich fast naheliegend, dass eine Gründerin von so einer Firma auch als Person mit ihrem Gesicht, mit ihrer ganzen Optik und Visualität und Ästhetik irgendwo da draußen präsent ist. Aber da hast du dich, es gibt von dir ja gar keine Fotos, also auch hier der Podcast wird mal eine Folge sein ohne Foto, weil du sagst, das möchtest du nicht und das war schon ja, offensichtlich immer so. Also insofern hast du einen etwas ungewöhnlichen PR-Ansatz, sagen wir mal so.
Das stimmt definitiv und du kannst dir vorstellen, gerade so in Ländern wie den USA, ne, das ist ja wirklich so ein Land, wo diese Founder-Story ja ein riesiger Anteil ist. Ne? Also es würde sogar jetzt, wenn du unsere Kollegen dort fragen würdest, weil du eben gefragt hast, warum hat das in den USA ein bisschen länger gedauert, dann würden die sogar sagen, ja, wahrscheinlich hätte es viel schneller gehen können, wenn ich dazu bereit gewesen wäre, eben diese von der Garage angefangen, also in dem Fall war es nicht die Garage, sondern es war die Wohnung, aber diese Story ist dort natürlich immer ein ganz, ganz großer Teil eben, den die Marken auch nutzen. Warum habe ich das von Anfang an anders gesehen und glücklicherweise mein Mann genauso, ne? Sonst hätten wir natürlich eher die Frage gehabt, okay, wie teilen wir uns das jetzt
irgendwie
auf?
Mein Mann ist kurz nach Gründung mit in die Firma eingestiegen
und
gemacht zusammen. Seit
wir machen das zusammen, 50-50, genau. Und glauben auch, wir sind ein sehr komplementäres, gutes Team. Und das hilft natürlich auch total von den Fähigkeiten und von den Themen, die wir dann.
Aber erklär
doch
mal, also warum ihr beide quasi der Meinung seid.
Genau. Hast du nicht vergessen, ne?
Nee, das will ich jetzt gerne wissen, warum das so ist. Ja.
Und zwar, also vom Grundsatz her war das so, der erste Grund war tatsächlich einfach so dieser Grund, die Privatheit einfach zu behalten, ne? Weil ich finde, das ist ein totales Luxusgut und heute ja noch viel mehr als früher, wo alles eben sichtbar ist und eben auch ein bisschen das Thema Schutz. Also wir haben zusammen 4 Kinder.
Aber bei der Gründung denkt man ja an sowas nicht. Dann denkt man ja nicht irgendwie, eines Tages bin ich so erfolgreich, dass ich mich schützen muss, oder?
Naja, das Ziel war schon da.
Ja?
Ja.
Okay, ja gut, alles klar, okay, und dann?
Und also das war so das initiale Thema. Okay, wir finden es total spannend, dass wir uns ganz frei bewegen können, also mit der natürlich klaren Hoffnung, dass wir irgendwann so erfolgreich werden, dass überhaupt jemand Interesse hat, ein Bild von uns zu veröffentlichen. Und dann war auch der zweite Grund zu sagen, wir glauben so stark an das Konzept, an das, was wir anbieten, eben Produkte oder heute eben logischerweise auch Content, dass das im Vordergrund stehen soll und nicht eben eine persönliche Geschichte dahinter. Und das dritte Thema, mittlerweile, hast du ja gehört, ne, sind wir mehr als 600 Menschen und wir finden halt auch, das ist ja auch ein Gemeinschaftswerk, was hier entsteht. Ne? Also jeder, hier sitzen jetzt gerade noch 2 Kolleginnen übrigens mit im Raum und jeder Einzelne, bei uns ist es ja eher jede, ne? Wir haben ja einen riesen Frauenanteil, wie du dir vorstellen kannst, in der Branche. Mittlerweile sind wir sogar unter 80%.
Oha.
Und
müssen wir ein bisschen mehr auf Diversität achten, ne?
Ja, so, bei uns ist es genau andersrum. Und das ist logischerweise auch so, weil das ist eine Branche logischerweise, die total frauenaffin ist. Ne? Aber wir haben immer gesagt, das ist etwas, was wir gemeinsam erreicht haben und wir glauben halt auch das Thema, wenn du sagst, was war noch ein Erfolgsfaktor neben dem Thema, der Konsument steht von Anfang an bei uns total im Mittelpunkt. Heute sprichst du ja dann über Consumer Centricity logischerweise. Haben wir, glaube ich, auch eine Kultur hier intern, die auch ein ganz großer Erfolgsfaktor ist. So dieses, also wir sind alle sehr ehrgeizig von Anfang an gewesen. Also wir nennen das Hochleistung und Menschlichkeit. Das heißt, wir sind alle super ambitioniert. Wir wollen irgendwann die größte Marke weltweit sein. Also momentan sind wir die größte Marke in Europa. Also es wird keine andere Marke häufiger in Europa verkauft, eben als unsere Marken.
In dem Segment?
Genau, dekorative Kosmetik. Mhm. Und unser Ziel ist es, irgendwann weltweit die größte Marke zu sein.
Wer ist aktuell die größte in der
Welt? L'Oreal.
Okay, das heißt, okay, ist ja schon ein bekanntes Unternehmen. Ne?
Das ist genau. Man muss ja
Ziele haben,
gute Ziele haben, ne? Und wir haben aber gleichzeitig diesen People-Fokus, ne? Diesen Menschlichkeitsaspekt. Und da geht es extrem darum, wie wir zusammenarbeiten und wie wir miteinander umgehen. Und das genauso wichtig ist, wir haben definitiv das Gefühl, weißt du, dass das eine automatisch auch das andere beflügelt. Das heißt, wenn du Lust hast, hier hinzukommen, wenn die Atmosphäre gut ist, wenn man gut miteinander umgeht, wenn jeder eben einbezogen ist in die Themen, wenn jeder seine Meinung sagen kann und Sachen bewegen kann, dann kommt automatisch auch ein besseres Ergebnis raus. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein klarer auch Erfolgsfaktor für uns ist.
Also nicht nach vorne zu treten. Na, trotzdem also dann also klassisch PR zu machen, ohne eigene PR. Blogger, dann Influencer, dann Creator, so hast du es gerade beschrieben.
Ja.
gibt es da so ein paar Namen, die auf der Reise für euch wichtig waren? Also irgendwelche Influencer, Creator vielleicht oder Blogger, wo du sagst, okay, das war ein richtig großer Push durch die Zusammenarbeit?
Nee, würde ich jetzt keinen einzelnen Namen nennen können, aber ich glaube, die Mischung, immer zu schauen, eben auch über alle, ob es jetzt Micro oder eben...
Was waren denn so die größten? Habt ihr auch schon mit den Kardashians was gemacht und so?
Nein.
Chiara Ferragni was gemacht?
Nein.
Würdet ihr auch nicht?
Wahrscheinlich eher nein. Also ich sag mal, ich würde aber jetzt natürlich nicht sagen, wenn die einfach ein Produkt von uns promoten, ohne dass wir da was für bezahlen. Aber wir würden gar nicht diese Beträge, die normalerweise für solche absoluten Top-Influencer dann aufgerufen werden, würden wir sagen, das macht keinen Sinn für uns.
Weil ihr seid dann, also aber warum nicht? Ich meine, andere bezahlen es ja. Also und es scheint ja auch so, dass ich folge jetzt Chiara Ferragni, mir scheint es so, als
ich folge auch, klar.
Genau, dass die jetzt irgendwie auch durchaus ab und zu mal so Lipgloss oder so aufträgt.
Also, ja, kann man sagen, glaube ich.
Genau, warum ist sie denn für euch nicht passend?
Du, das ist wieder zurückkommend, weißt du, zu unserem Geschäftsmodell. Du würdest ja wieder so große dann Beträge investieren müssen, dass das wiederum gar nicht zu dem passt.
Das heißt, was kostet also eine Zusammenarbeit?
Kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich habe noch nie mit ihr gesprochen, das weißt du doch wahrscheinlich besser als ich.
Also ich hätte es geschätzt, sagen wir mal, wenn man da nicht jetzt zumindest mal eine hohe sechsstellige Summe investieren möchte, dann muss man da jetzt nicht groß...
Muss man erst gar nicht anrufen, ne?
Das wäre für euch zu viel?
Ja.
Weil ihr dann eher Mikroinfluencer nutzt?
Ja.
Okay.
Und auch natürlich viel eben organisch von den Influencern natürlich immer noch profitieren. Aber wir gehen...
Also ihr schickt denen dann Sachen zu und dann freuen die sich und posten das. Und
ja.
Dann ist es halt einfach günstiger. Weil man
nur das genau, und auch authentischer dann logischerweise. Ne? Mhm.
Okay, das heißt, es ist eine sehr, sehr breite Influencer- oder Creator-Strategie.
Ja.
Weniger jetzt auf einzelne...
Es gab auch immer mal einzelne Co-Curations, die wir gemacht haben. Wie ich das eben schon gesagt habe.
So, wer war das so dabei?
Also wir haben zum Beispiel mit der Julia Putix was gemacht. Mhm. Wir haben mit dem Maxim.
Mit einem Mann offensichtlich. Dann.
Nein, offensichtlich.
Aha, aha. Was hat der dann promotet?
Zum Beispiel eine Lidschattenpalette.
Für Männer?
Ja.
Ach, das gibt's auch?
Ja, also du darfst das alles auch nutzen.
Wie viel Prozent eurer Kunden denn Männer?
Also das können wir gar nicht so genau sagen, aber je nachdem, wo du hinschaust auf der Welt, also Korea zum Beispiel oder generell Asien, hat einen richtig großen, gerade wenn man so bis 25 die Zielgruppe anschaut, aha, hat einen richtig großen auch Anteil von Männern, die jeden Tag Kosmetik verwenden. Und die verwenden jetzt nicht unbedingt eine eigene Marke, aber die verwenden halt jetzt dann zum Beispiel Sachen Concealer, also du hast morgens Augenschatten, machst du Concealer drauf, siehst du schon mal ein bisschen frischer aus. Aha. Ein Lipgloss oder ein Lipbalm, ein bisschen Rouge, damit deine Wangen ein bisschen akzentuierter sind.
In Deutschland, wie ist das hier so? Also gibt es hier in Deutschland mehr als 2-3% Männerkunden? Also die jetzt nicht für ihre Frau kaufen, sondern für sie selber kaufen?
Also ich kann dir den Prozentsatz wirklich nicht genau sagen, aber definitiv, vielleicht ist es ja auch schon mal aufgefallen, Nagellack ist momentan auch total in
bei Männern.
Ne?
Ich sehe das ab und zu, ja.
Genau. Also ich finde das ehrlich gesagt total gut, weil warum soll das nur etwas sein, was für Frauen relevant ist? Und dadurch gibt es eben auch immer mehr Influencer, die richtig cool sind, also und die ganz, ganz tolle Looks schminken und die dann aber auch für Frauen relevant sind. Also ich gucke mir das genauso gerne an und sage dann nicht, ah, das ist jetzt nicht für mich, weil das jetzt ein Mann macht, sondern macht einen super klasse Look, dann ist das super spannend.
Ich habe versucht, dich bei den sozialen Plattformen zu finden, also bei LinkedIn oder bei Instagram, habe ich da nicht gefunden. Also du bist da schon mal sehr präsent, aber also kennst dich da aus, aber bist da selber mit keinem Namensaccount unterwegs.
Genau, also das ist eben auch so, das gehört für mich so ein bisschen dazu. Ich bin eben auf den Plattformen zwar unterwegs, aber nicht mit einem eigenen Namensaccount, weil wenn das so wäre, klar, dann musst du auch total aktiv sein, ne? Und dann musst du es auch richtig machen. Und gerade bei den, ich sag mal jetzt, Bewegtbild sowieso, aber auch generell bei Instagram, bevor Reels und andere Themen total natürlich das Thema übernommen haben, dann was willst du posten, wenn du nicht selber postest, ne? Also von daher, ich finde es super wichtig für mich auch, weil bin ja nicht mehr so jung, kannst ja auch ausrechnen, ne, dass die 5 da schon davor steht. Deswegen finde ich es aber trotzdem total wichtig, dass ich auf den Plattformen bin und das selber miterlebe. Also das, du kannst TikTok aus meiner Sicht nicht verstehen, wenn du nicht selber...
Ach, das heißt, du bist also wirklich bei TikTok viel und guckst dir viel an und so?
Ja.
Okay.
Ja, okay. Und ich glaube, das ist eben auch total wichtig, ne? Weil ansonsten ist es ja etwas, was du nicht wirklich greifen kannst und auch nicht beurteilen kannst.
Aber ist für euren Erfolg auch schon sehr wichtig. Also die Wertschöpfung, die da entsteht, diese Marketing, findet eigentlich in eurer Welt wahrscheinlich nur noch bei TikTok, Instagram und so statt, oder?
Ist absolut total wichtig für uns, definitiv.
Was ist denn eigentlich noch wichtig außerhalb davon? Fangen wir mal so rum an. Also gibt es noch irgendwelche klassischen, weiß nicht, Anzeigen woanders oder Werbung woanders, die für euch irgendwie relevant ist?
Also wir machen tatsächlich fast nur noch 100% digitale Spendings, ne, von den relativ bescheidenen Spends, die wir haben.
Und also sagen wir mal so, bei 500 Millionen Umsatz ist dann Marketing-Spend mittlerweile so, weiß ich nicht, 10% oder 1% oder? Und mit 1% bist du ja mit 5 Millionen schon ja, viel
ja.
Geld, ja?
Ja, ja. Und das ist sogar weniger, aber.
Weniger als 1% Marketing-Spend. Ja. Wow. Was für Margen haben denn so Firmen generell eigentlich?
Er versucht es immer wieder. Merkt ihr was? Ja, gut, aber das ist ja auch dein Job, ne? Musst du ja auch.
Ist mein Job, klar. Aber ich meine, es ist ja auch wirklich spannend, wenn man sich überlegt, 500 Millionen Umsatz und selbst wenn es jetzt eine Marge wäre von 5%, wäre es ja schon für eine Firma, die ihr alleine gebaut habt, unfassbar erfolgreich. Ja, ich dachte vor kurzem, der Philipp Plein, den hatte ich in meinem Podcast, der hat das recht offen erzählt. Da war ich auch total baff. Der ist natürlich im Luxussegment unterwegs, ja. Aber ist auch mit Klamotten und so. Aber der hat dann nachher eine Firma, das ist für mich schon, es gibt es in Deutschland ganz selten, dass jemand, ich glaube, der hatte nachher gesagt, er erwartet für dieses Jahr 60 Millionen Ergebnis. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, es gibt es ganz, ganz selten. Also, dass eine Firma, die 100% in Familienbesitz ist und jetzt noch von derselben Generation aufgebaut wurde, also nicht jetzt vererbt wurde und über 100 Jahre oder 50 Jahre gewachsen, sondern so einen greifbaren Zeitraum, 100% auf dann solche nachhaltig. Ne? Da gibt es immer mal wieder, dass dann jemand mal ein oder zwei Ausnahmejahre hat, aber nachhaltig auf dem Niveau ist von 40, 50, 60 Millionen Ergebnis.
Ja.
Kenne ich ganz, und da würde ich jetzt mal unterstellen, seid ihr schon irgendwie.
Also wir sind auf jeden Fall absolut profitabel, definitiv. Aber das ist uns eben auch wichtig, weil dieses Wachstum, weißt du, wollen wir ja auch wiederum, wenn wir das aus dem Cashflow und aus der Profitabilität eben immer wieder selbst finanzieren wollen, brauchen wir das auch. Und eben die Frage, klar, könnten wir viel mehr Marketing ausgeben? Etwas mehr könnten wir sicherlich ausgeben, aber wir glauben halt auch nicht, dass das das Ziel ist, weil dieses smart sozusagen spenden und aber lieber wirklich guten Content machen. Wir sind gerade auch dabei, ein eigenes Content-Studio, Studio C nennen wir das, zu gründen.
Hier in Frankfurt?
In der Nebenstraße hier sozusagen. Okay. Könnten wir nächstes Mal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben und du nochmal hier bist, zeigen wir dir das mal total gerne. Weil wir glauben, du musst eben einfach auch so schnell sein und um relevant zu bleiben, ne? Du musst eben, klar, authentisch sein, schnell sein. Wir haben das immer schon so gemacht, dass wir relativ viel auch hier in-house, sag ich mal, produziert haben, einfach hier in den Büros. Und wir merken, dass das einfach, ja, der richtige Weg ist, um relevant und interessant auch.
Das heißt, ihr produziert jetzt mit dem Studio dann halt, vor allen Dingen produziert ihr dann für Instagram und für TikTok wahrscheinlich.
Ja, genau.
Und da habt ihr jetzt so Reichweiten, ich habe geguckt, Instagram so 2,4 Millionen auf dem Essence-Account.
Millionen.
Nee, okay, aber das ist schon sehr gut, aber es ist für eine globale Marke noch gar nicht unfassbar krass.
Ne? Auf jeden Fall, definitiv. Also das sehen wir auch so, das ist schon richtig gut, aber da geht auf jeden Fall definitiv noch mehr und wir glauben halt auch, dass eben über diese, wenn wir das nochmal viel näher an uns rannehmen, dass wir dann auch nochmal viel relevanter werden können.
Also bislang haben das eher dann Agenturen gemacht?
Also genau, in Zusammenarbeit mit Agenturen, ne? Aber dann hast du halt logischerweise etwas Geplantes, ne? Das musst du ja alles planen, wenn du dann eben entsprechend Content.
Wie viele Posts macht ihr aktuell so am Tag oder wie viele Stories Posts, weißt du das, bist du da dran?
Das kann ich ja nicht sagen.
Okay, also ich hatte das Gefühl, da ist auf jeden Fall Action drauf. Also
ja, da ist auf jeden Fall Action drauf, definitiv.
Aber ihr habt jetzt keinen so einen genauen Fahrplan, den du dir anschaust oder sowas?
Nein. Also ich jetzt persönlich nicht, aber natürlich haben wir Teams, die sich das anschauen.
Okay, und das heißt, ihr wollt dann noch mehr Content machen, heißt dann noch mehr Reels produzieren.
Genau.
Fotos auch mal anders machen.
Ja, und auch, weißt du, aktuelle Themen, die jetzt gerade relevant sind für den Konsument, dass du sagst, ich gehe direkt ins Studio und mach das. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil.
Erklär mal, was sowas Aktuelles sein könnte. Also was da passiert jetzt irgendwas in der Welt und dann, oder du erkennst irgendwie einen neuen Trend und dann sagst du, okay, jetzt machen wir
das. Das machen wir heute direkt, genau. Oder du siehst, irgendjemand hat was ganz Cooles gemacht, was total durch die Decke geht und viral geht auf TikTok oder so. Und dann kannst du das direkt aufgreifen.
Wie ist denn eigentlich diese Innovation? Ich meine, im Fashion, bei Klamotten, da verstehe ich das, da gibt es halt Designer, die sich dann neue Dinge ausdenken, eine neue Saison und dann macht man irgendwie, okay, kommen die Dinge auch alle wieder und dann lässt man sich inspirieren von der Vergangenheit und dann kommt man auf neue Sachen und dann gibt es irgendwelche Musiker, die auf irgendwie mal was getragen haben, dann baut man das irgendwie weiter aus und so. Aber wie ist das jetzt hier so bei, sag mal,
du meinst, wie kommen wir jetzt dann darauf? Das ist genau das Produkt, genau die Farbe, genau das Thema.
Also gibt es da auch dann sozusagen Designer, die da sitzen und sagen, okay, jetzt für die neue Saison machen wir jetzt mal den Lippenstift oder den Nagellack ein bisschen eher hellblau und dann machen wir den mal irgendwie in dem Farbton oder, also so ist es wahrscheinlich.
Also es gibt quasi bei uns ein ganzes Team, jetzt bevor die Produkte eben kreiert werden, die sich mit dem Thema Innovationen und Trends und auch Consumer Insights beschäftigen.
Und wo ziehen wir es her?
Du hast ganz verschiedene Möglichkeiten. Du hast einmal jetzt natürlich Covid-mäßig ein bisschen eingeschränkt, aber wir sind von Anfang an auch immer relativ viel gereist. Also selbst als wir noch nicht in Asien waren oder noch nicht in den USA waren, sind wir trotzdem immer gereist, weil kannst dir vorstellen, Deutschland ist jetzt für das Thema Fashion und auch Kosmetik jetzt nicht der Hotspot weltweit. Also wir greifen ja nicht die Trends als allererstes auf oder kreieren sie gar selbst. Und USA definitiv und auch Korea zum Beispiel sind absolut für uns Inspirationsquellen. Das heißt, wir sind immer schon viel unterwegs gewesen und haben uns wirklich auch vor Ort angeschaut, was kocht da, was kommt.
Also wie laufen die Leute durch Seoul dann?
Zum Beispiel. Und dann hast du aber auch, früher waren das noch richtige Bücher, wo Trendforecasts drin sind. Welche Oberflächen werden relevant, welche Farben, welche Effekte und was sind so grundsätzliche Themen neben diesen Metatrends, ne? Wie, wir haben eben kurz über Nachhaltigkeit gesprochen, ne? Das ist ja mittlerweile fast ein Hygienefaktor geworden, ne? Also du hast natürlich große Trends, die generell auch das beeinflussen, was du später machst.
Also
aber
du bist auch keine Designerin, also du würdest nicht sagen, ich bin selber, also es gibt ja nur bei dem Philipp Lein, ist genau, das so, der ist selber der Erfinder von diesen Klamotten?
Natürlich, absolut nicht.
Das ist bei dir nicht so?
Das ist bei uns nicht so, definitiv. Das war am Anfang logischerweise so, weil es gab keine oder ganz wenige weitere Mitarbeiter. Aber mittlerweile ist das dann so, also dieses Team, mittlerweile gibt es ganz viele eben auch Plattformen, wo du diese ganzen Trends, und die teilen wir natürlich auch intern, sodass jeder sich immer darüber informieren kann, was wird predicted, was kommt, was ist für die Konsumenten wichtig, auf der einen Seite, ne, von den Einstellungen, aber auf der anderen Seite auch von, welche Produkte werden relevant. Dann passieren natürlich solche Sachen wie Covid und plötzlich hast du eine Maske an und Lippenstift verwendest du nicht mehr. Dann wird plötzlich viel mehr Augen-Make-up verwendet, weil die Augen siehst du ja noch.
War denn Covid für euch am Ende gut oder schlecht?
Covid war erstmal für uns auch ein Rückgang. Also wir sind definitiv auch erstmal von den Umsätzen zurückgegangen. Aber ja, die Läden waren in manchen Ländern ja komplett zu. Und in manchen Ländern wie hier zum Beispiel konntest du trotzdem noch einkaufen gehen, aber viele haben es einfach nicht mehr gemacht. Trotzdem sind wir deutlich unter dem Marktrückgang zurückgegangen. Das heißt, wir haben deutlich Marktanteile gewonnen. Und wir sind auch jetzt im letzten Jahr schon wieder über dem Umsatz gewesen von 2019.
Aber man konnte auch lesen, dass viele Leute sich jetzt extra bewusst für so Zoom-Sessions und so auch schminken. Also das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Thema. Man hat jetzt irgendwie ganz viele Videocalls, macht sie ja noch richtig zurecht. Ich habe irgendwie so gesehen, dass so Schönheitsoperationen im Gesicht wohl richtig geboomt haben.
Ja, interessanterweise. Aber ich glaube, das kam eher daher, weil du dich plötzlich selbst gesehen hast.
Oder so, ja, vielleicht. Ja. Aber jedenfalls war das dann Covid-positiv.
Ja, also für uns würde ich sagen, wenn man an sowas überhaupt irgendwas Positives finden kann, sind wir auf jeden Fall die Gewinner von Covid, weil wir an Marktanteilen definitiv gewonnen haben und weil wir auch jetzt wieder super stark eben in 21 und auch jetzt 22 läuft für uns deutlich noch mal stärker, als wir geplant haben.
So ein Dirk Rossmann zum Beispiel, also der Inhaber, der Gründer von Rossmann, ich nehme an, den kennst du mittlerweile wahrscheinlich persönlich.
Den Raoul zumindest.
Genau, sein Sohn,
ja.
Der es macht.
Ja.
Dem müsstest du doch wahrscheinlich sehr dankbar sein, dass der am Anfang euch damit reingenommen hat. Also am Ende ist das ja Business, was ihr habt, auch von solchen Leuten. In Deutschland sitzt ja auch Inhaber noch nach wie vor von DM und so, ist ja auch noch Inhaber geführt. Die müsstest du dann kennen. Also und ja. Ende haben die auch euch ermöglicht, dass ihr existiert.
Definitiv, weil das ist natürlich heute, wenn wir jetzt heute gründen würden, dann würdest du sagen, okay, ich gründe erstmal D2C, ne? Und schau mal, ob das bei den Konsumenten ankommt. Du hast, wie du sagst, nicht die Hürde, dass du erstmal jemanden überzeugen musst, der dann deine Produkte den Konsumenten präsentiert. Bei uns war das tatsächlich so, wir sagen immer, unser Geburtshelfer war in dem Fall tatsächlich sogar DM. Das waren die ersten, die uns aufgenommen haben. Und dann eben kam auch Rossmann und andere Müller dann dazu. Und definitiv genauso, wie du das sagst, das ist definitiv so. Wenn du die nicht überzeugst, dann hast du keine Chance, deine Produkte zu platzieren. Außer du versuchst, eine eigene Kette aufzumachen. Aber das ist natürlich eben in einem Land jetzt wie in Deutschland, wo du so ein tolles Angebot hast von Drogeriemärkten. Warum brauchst du jetzt noch mal einen eigenen Laden, wo du dann nur eine oder zwei Marken hast, während du dort eine viel größere Auswahl hast? Und ja, klar, das würde sicherlich heute, wie die meisten Gründungen in unserem Bereich, aber auch in vielen anderen passieren, ist natürlich erstmal einfach zu sagen, okay, ich versuche meinen eigenen Online-Shop aufzumachen und versuche erstmal einfach zu schauen, gibt es ein Interesse, und habe eben nicht diese Hürde, erstmal den Handel zu überzeugen, was uns Gott sei Dank gelungen ist.
Wie ist denn dein Blick auf D2C? Ich meine, es gab ja viele Versuche, D2C-Brands zu bauen, aber so richtig nachhaltig, ich meine, mit Kosmetik kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber es ist ja generell so, dass man sagen muss, D2C hat ein bisschen weniger geliefert als man sich eigentlich erwartet hatte, war jetzt mein Gefühl.
Also mein Blick darauf ist folgendermaßen, Philipp, wir probieren das auch für uns aus, weil für mich ist es noch nicht ganz klar, wie das Bild irgendwann mal sein wird, ne, in 5 Jahren. Es gibt ja Leute, die sagen, du, in 10 Jahren gibt es überhaupt keine Läden mehr da draußen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der Handel wird sich immer mehr verändern, auch in Richtung Experience. Und ich muss ein Erlebnis haben, wenn ich in den Laden reingehe. Und es ist nicht mehr nur der reine Kaufakt. Ich glaube aber definitiv daran, dass der Handel nach wie vor relevant und wichtig bleiben wird. Trotzdem haben wir gesagt, wir haben so einen Inkubator gegründet, wo wir versuchen, eben andere Geschäftsmodelle auszuprobieren. Und da gehört auch das Thema D2C dazu. Das ist dann nicht jetzt eben für unsere Kernmarken nennen wir das immer, oder unser Core-Business, Essens und Catrice, sondern dort probieren wir einfach andere Sachen aus, weil ich glaube, du musst immer als Unternehmen dann auch das Werkzeug besitzen und kennen, wie du in bestimmten anderen dann Kanälen erfolgreich sein kannst. Und da gehören Marketplaces dazu und da gehört auch D2C dazu. Glaube ich daran, dass alles D2C sein wird irgendwann, was ja auch bestimmte Vertreter als klare Meinung haben. Nein, das ist für mich auch nicht so. Ich sehe das auch so. Das ist nicht, es wird nicht schwarz-weiß sein aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
Also ich bin eher von D2C ein bisschen enttäuscht, was wir in den letzten Monaten oder Jahren so erlebt haben. Es war, das Versprechen von D2C war vor ein paar Jahren ja recht groß, dass es wirklich in verschiedenen Bereichen funktionieren könnte. Man erlebt eigentlich, dass in ganz vielen Bereichen die Warenkörbe oder die Wiederholungskäufe, jedenfalls der Kundenwert am Ende, nicht hoch genug ist, um D2C zu rechtfertigen.
Ja, weißt du, ich glaube, du hast auch das Problem, da der Markteintritt ja deutlich einfacher ist, gibt es einfach so viel, also mir geht das auch persönlich so, dann sehe ich was, dann probiere ich das aus und denke, das ist total spannend, ne? Impulsmäßig, ich kaufe das und dann entdecke ich aber wieder was anderes. Du hast natürlich, wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst in den Drogeriemarkt rein, wenn wir jetzt einfach bei unserer Kategorie bleiben und siehst immer wieder die Marken. Das ist aber natürlich bei D2C nicht unbedingt so, ne? Dass du immer wieder logischerweise, sei das jetzt auf einem Marketplace oder direkt in einem eben D2C Online Store, dass du dann sagst, okay, ich bleibe immer wieder daran, weil es so viel Neues ständig gibt. Und ich glaube, diese Menge eben an Angeboten, die es eben in allen Branchen gegeben hat, hat auch dazu geführt, dass es dann für jeden Einzelnen immer schwieriger geworden ist, das dann auch profitabel, wie du sagst, und nachhaltig wachsend dann eben auch aufzubauen.
Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CRM-Managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht, und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist Folgendes. Ihr verbindet euer Shop-System via Charles direkt mit WhatsApp. Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Klaviyo als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und ihn dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also, wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/OMR. hello-charles.com/OMR.
Zurück zum Podcast. Okay, aber das heißt, in China könnt ihr euch vorstellen, mit großen deutschen Influencern vielleicht sogar was zu machen? Denkbar.
Also in China arbeiten wir tatsächlich auch mit verschiedenen KOLs, wie die dort hier heißen, ne? Key Opinion Leaders zusammen. Und die machen dann hauptsächlich Livestreams. Und dort sind wir tatsächlich dann eben auch mit eigenen Flagship-Stores in den Plattformen, genau.
Okay, und dann wird es aber trotzdem verschickt, ne? Dann ist es am Ende dann doch wieder eine Art von E-Commerce, dann wird es verschickt.
Genau, du hast halt, ich sag mal, den Vorteil, dass du in vielen Ländern immer noch, vor allen Dingen, wenn du jetzt mal aus der westlichen Welt weggehst, immer noch deutlich günstigere Fulfillment-Kosten hast. Und dadurch kannst du das besser darstellen, als es hier der Fall ist.
Tauschst du dich ab und zu mit der Tina Müller aus von Douglas?
Interessanterweise nein, aber ich finde klasse, was sie macht. Und,
aber ihr kennt euch noch gar nicht?
Wir kennen uns gar nicht, nee.
Aber du, okay, Wahnsinn. Ist ja erstaunlich eigentlich. Ja. Ich hätte gedacht, dass so zwei erfolgreiche Damen gerade in dem Bereich, so große, sich da irgendwie kennen.
Das nehme ich jetzt mal mit als, sozusagen als Anlass, sie einfach mal anzuschreiben. Aber ja, gute Idee.
Wie guckst du auf Douglas? Also sind die für euch ein wichtiger Kanal?
Ja, also ich finde, dass Douglas das gut gemacht hat, ne? Auch was die Online-Umstellung und das ganze Business von einem reinen eben Filialbusiness auf ein jetzt zumindest sehr gemischtes Business umzustellen. Und ja, also ich finde auf jeden Fall, gefällt mir definitiv, was ich sehe, und gefällt mir auch generell, was die Tina Müller gemacht hat, ne? Und sie ist ja auch super präsent, was auch eigene Podcasts und Themen
anders
angeht.
Anders als du?
Anders als ich, definitiv. Ja. Aber gerade das kann ja spannend sein.
Ja, absolut. Was ist mit Zukäufen? Also habt ihr schon überlegt, mittlerweile mit eurem Cashflow, kann ich mir vorstellen, kann man auch ein bisschen was hier und da zukaufen?
Meinst du, hätten wir ein bisschen was in der Kasse?
Ich würde es vermuten, ja.
Definitiv für uns ein Thema. Also wir haben bisher einige Beteiligungen, also haben uns an verschiedenen Unternehmen, Startups hauptsächlich beteiligt.
Kannst du ein paar nennen? Lieber
nee,
nicht.
Nee, machen wir nicht.
Aber im Beauty-Bereich, in eurem Segment?
Sowohl als auch.
Also
sowohl
auch
als auch, ja.
Also auch wirklich was ganz anderes, irgendwie Zalando-artiges oder sowas in der,
ja, Art? Definitiv.
Okay.
Und vom Grundsatz her ist es aber auch so, dass wir uns definitiv auch vorstellen könnten, eben komplett zuzukaufen. Mhm. Das muss aber einfach passen, ne? Und zu dem Thema eben, was du ja auch gesagt hast, generell D2C war total gehypt. Es gab natürlich auch viel zu viel Geld auf dem Markt, ne? Oder zu viel, es gab sehr, sehr viel Geld auf dem Markt, ne? Weil wo sollst du dein Geld anlegen? Musst noch negative Zinsen bezahlen. Also dann investiere ich doch besser vielleicht in irgendwelche Startups. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nochmal extrem ändern. Jetzt in den kommenden Monaten aus meiner Sicht schon mit der Inflation, die wir haben, mit natürlich anderen Zinsen, die wieder attraktiver sind, vielleicht andere Anlagen zu machen. Das heißt, ich glaube, dieses ganze Kapital, was eben auch in Startups und in D2C gegangen ist, das wird extrem reduziert werden, was es den D2C-Marken nochmal schwerer macht zu dem, was du gesagt hast. Du bist eigentlich ein bisschen enttäuscht davon, wie das ganze, der ganze Kanal sich sozusagen entwickelt.
Aber es gibt schon gute Beispiele, ne?
Also es gibt ja definitiv gute Beispiele. Deswegen würde ich auch nicht sagen, das ist ein absolutes No-Go für uns. Aber das hat ja auch dazu geführt, Philipp, dass die Bewertungen zum Teil eben aus unserer Sicht total unrealistisch waren, viel zu hoch. Und das hat uns dann auch häufig davon abgehalten, wenn wir gesagt hätten, das würde eigentlich total gut zu uns passen, dann eine Akquisition und einen Zukauf zu machen. Aber es könnte jetzt kommen, definitiv.
Und so Influencer-Brands, spielen die bei euch eine Rolle? Also wird Influencer eigene Sachen machen? Ich stelle mir das jetzt, wenn ich das so alles hier höre, schwer vor. 1000 neue Produkte im Jahr, das macht das ein Influencer nicht so leicht. Aber es gibt trotzdem ja welche, die ihre Reichweite sehr, sehr clever einsetzen.
Ja, definitiv. Also das wäre jetzt für mich nicht der absolute Fokus, weil da hast du ja wieder, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Philosophie, die wir haben, ne, die ja anders ist. Ne? Eine Marke sollte nicht, in Anführungszeichen nur, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, auf einer Person aufgebaut sein, sondern sollte vor allen Dingen eben die perfekten Dinge liefern, die der Konsument sozusagen will. Und deswegen wäre das jetzt nicht was, wo ich sagen würde, das ist in unseren Suchkriterien ganz oben auf der Liste.
Wie ist das mit euch selber? Also wie oft kommt jemand vorbei und sagt irgendwie, ist ja schön und gut, dass ihr jetzt zurückhaltend seid, aber dieses Cosnova, ich sehe hier eure Umsätze.
Ärgert mich ein bisschen.
Da würde ich jetzt gerne mal, oder ich meine, es gibt ja auch so Private Equity Firmen, wirst du auch schon mal kennengelernt haben.
Schon mal von gehört,
ja. Ja. Also einmal im Monat, einmal in der Woche, wie oft schreiben euch Firmen an und sagen, können wir uns hier nicht irgendwie bei euch auf eurer Reise begleiten?
Ich sagen, genau. Begleiten und unterstützen.
Genau.
Also das, natürlich ist das in der Vergangenheit häufig passiert, ne? Für uns war das aber nie eine Option, weil wir nicht das Gefühl haben, ne, dass wir da Begleitung brauchen, so wie du das so schön gesagt hast.
Okay.
Und eben, wir haben immer gesagt, also wenn es eine Richtung gibt, dann würden wir in einer Akquisition eben interessiert sein und nicht andersrum. Aber das ist definitiv so. Ich meine, mittlerweile hat sich das wahrscheinlich schon so ein bisschen rumgesprochen, dass das für uns das keine Option ist. Weil wir sagen, kannst du dir vorstellen, das ist auch so ein bisschen unser Baby, logischerweise, ne?
Gut, das verstehe ich schon, aber gleichzeitig, wenn ich mir überlege, ich weiß, dass das Multiple von L'Oreal nicht so ganz auswendig und ihr habt ja ein anderes Modell, aber man stellt sich mal vor, man würde euch jetzt, weiß nicht, 2-3 Mal Umsatz bezahlen, wäre schon sehr viel Geld.
Das wäre wahnsinnig viel Geld, aber das ist eben als Gründer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das Gefühl
ist... Also ich glaube, wenn mir jetzt jemand 1 Milliarde vor mir bieten würde, würde ich zumindest...
Einmal drüber schlafen?
Würde ich sagen, okay, 1 Milliarde, lass mich mal kurz überlegen.
Lass mal kurz überlegen.
Du scheinbar nicht?
Nee.
Auch bei 1 Milliarde nicht?
Nee.
Krass, warum nicht?
Du, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein bisschen, mittlerweile ist das ja so, ich kenne auch einige junge Gründer, ne? Und die gehen da ganz anders mit um, ne? Die sagen von Anfang an, ich gründe, um irgendwann das Unternehmen mit einem möglichst hohen Multiple zu verkaufen. Mhm. Und bei mir war das von Anfang an eine total andere Philosophie, zu sagen, nee, das ist für mich auch ein Lebenswerk, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das muss unbedingt in den nächsten Generationen operativ jetzt gemanagt werden, zum Beispiel von unseren Kindern. Mhm. Aber das ist für mich trotzdem etwas, was nachhaltig irgendwie mich begleiten soll und zumindest also als Gesellschaft.
Du machst dann auch noch, bis du 70, 80 oder so bist, das willst du noch machen?
Also zumindest logischerweise als Gesellschafter sozusagen, ich lebe. Was ich hoffentlich schaffe, was alle immer sagen, dass sie irgendwann schaffen, wenn sie merken, nee, ich bin jetzt hier vielleicht nicht mehr die Richtige und vielleicht ein bisschen zu alt und sollte Platz machen. Das ist natürlich definitiv meine Hoffnung und mein Ziel, dass ich das wirklich schaffe, dann auch zu sagen, okay, das können andere jetzt definitiv operativ besser.
Aber dann würdest du trotzdem sagen, dann übergebe ich halt die Führung und dann zahle ich halt einem CEO ein Gehalt, aber
genau. Du
würdest dann immer als Gesellschafterin sozusagen bis ins hohe Alter einfach dann das aus der Ferne beobachten.
Genau so stelle ich mir das vor.
Wirklich?
Ja.
Und hast du noch dann
Lust? Habe ich noch andere Hobbys, meinst du?
Ja. Auch Lust dazu, im sagen wir mal jetzt, der irgendwann kommenden hohen Alter, das kommt ja für uns alle, das dann noch zu machen. Und dann
hoffentlich
noch,
kommt das auf uns alle
genau,
zu.
Ja, genau, hoffentlich kommt es uns alle. Das dann zu machen und dann auch dich zu fragen, ist jetzt der Lippenstift bei TikTok der richtige und so?
Du, das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so, weißt du, dass ich jetzt eben in diesen Details drin bin. Wir haben ja mittlerweile schon total super Teams, die das machen. Ne? Aber so die grundsätzliche strategische Weiterentwicklung, wie sollte das Unternehmen sich aufstellen, was sind die großen Zukunftsthemen, was müssen wir unbedingt angehen, damit wir relevant bleiben, das sind die Fragen, die ich mir dann vorstelle. Und nicht mehr, welcher Lippenstift sollte bei TikTok, weil das mache ich ja jetzt
aber meine, ist ja
auch nicht mehr.
Okay, aber das heißt, deine Kinder könnten es weitermachen, wenn sie das wollen. Die sind, glaube genau, ich, in den 20ern oder so, ne?
Genau, zwischen 16 und 27. Und wir haben allen gesagt, keiner muss. Und wenn Interesse da ist, dann ist es sowieso, also einer arbeitet schon. Und da haben wir auch gesagt, eben sowieso alle, wenn sie in die Richtung gehen wollen würden, erstmal definitiv irgendwo anders Erfahrung sammeln. Aber es ist absolut für uns gar kein Muss und wir wollen niemanden in irgendwas reindrängen, weil ich finde dieses Gefühl, was du eben auch gesagt hast, echt, hättest du mit 80 immer noch Lust, hier in der Gesellschafterversammlung zu sitzen? Und ich glaube, dieses Gefühl, das, was du machst, das ist auch wirklich dein Hobby und das macht dir wahnsinnig viel Spaß. Das ist das Wichtigste, finde ich, auch für Kinder, dass die genau das machen. Und wenn die was ganz anderes machen wollen und darin total aufgehen, dann sind sie ja trotzdem in der nächsten Generation Gesellschafter von dem Unternehmen. Aber sie müssen das jetzt nicht operativ dann eben entsprechend auch führen.
Aha. Aber bei dir ist so, du machst schon, also wir hatten kurz bevor du kamst, ein bisschen Zeit zu sprechen. Deine Kollegin, die haben gesagt, du hast schon vollen Zeitplan. Da ist irgendwie von Montags bis Freitags Vollgas.
Ja. Ja, aber es fühlt sich halt eben nicht so wirklich an, weißt du, als dass das eine Belastung wäre, sondern es macht mir auch einfach total Spaß und Freude. Und ja, der Kalender ist immer noch richtig gut gefüllt.
Ja. Woran arbeitest du denn aktuell am meisten? So, wenn du sagst, irgendwie die operativen Themen sind es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, was sind denn so deine Baustellen gerade?
Genau, also was wir jetzt gemacht haben, ist eben, mein Mann und ich, wir haben mittlerweile eben auch Geschäftsführungskollegen, die operativ das managen. Und wir haben uns dann auch, um das nach außen und auch den Mitarbeitern gegenüber zu zeigen, den Titel Founders and Presidents sozusagen gegeben. Und unser eben Thema, das ist jetzt schon quasi so, wie ich mir das auch für die Zukunft vorstelle, ist eben, was gibt's für neue Themen, sei das jetzt, wenn wir eben über Nachhaltigkeit eben gesprochen haben, wenn wir über Expansion gesprochen haben, Digitalisierung, wie können wir das umsetzen?
Irgendwie so Nahrungsmittel habe ich gelesen, dass jetzt bei euch auch demnächst so Nahrungsergänzungsmittel und sowas kommen.
Ganz genau. Ja, gibt's sogar schon. Können wir dir mitgeben, aber hast ja gute Haut, gute Haare. Also
ach so, das sind dann wirklich Nahrungsergänzungsmittel, die für die Haut und so.
Ja, definitiv.
Probiere ich gerne mal aus.
Ja, super gerne. Und vor allen Dingen, die schmecken auch noch gut, sind eben
und noch, also ist
ohne alles, Zucker, sind total vegan. Und
wo hast du das gesehen? Also wie kamst du dazu?
Das war schon ein bisschen zu sehen, dass das ein Riesenthema in den USA wird, weil bei uns ist das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel ja noch, weiß nicht, wenn du mal ab und zu durch so einen Gesundheitsbereich oder Regal durchgehst, ne, dann sieht das ja jetzt nicht besonders ansprechend aus, ne? Und die Idee war einfach, auch zu sagen, das macht Spaß, das schmeckt gut, das ist gesund und es hilft mir eben auch noch, zum Beispiel bessere Haut zu bekommen, volleres Haar zu bekommen. Und
das könnte ich mir auch
ja, ich glaube, kannst dich nicht beschweren. Aber wir geben dir trotzdem welche mit.
Ja, also für die Haare, die nehme ich, ja.
Die kriegst du sofort. Und das heißt ein Hair Yeah.
Wie heißen die?
Hair Yeah.
Hair, yeah. Mhm. Okay, ja. Und ist das schon Business für euch? Also hat das schon einen relevanten Umsatzanteil, das Ganze?
Also das ist auf jeden Fall, entwickelt sich total gut, aber wir haben momentan das nur als Test sozusagen erstmal in Deutschland gelauncht und in Österreich. Und das sieht total vielversprechend aus.
Aber am Ende ist es so, ihr stellt es bei DM oder bei Rossmann dann halt vor und sagt, hier, das wäre unsere Idee.
Ja.
Dann sagen die, okay, ihr wisst ja, was ihr tut, wir kaufen es euch einmal ab, stellen sie die Regale, wenn es nicht läuft, dann sagen sie, okay, das brauchen wir jetzt nicht mehr haben und dann ist das Thema für euch auch tot.
Ja. Ja.
Also man ist da schon so ein bisschen vom Handel abhängig.
Ja, wobei da gibt es ja auch viele Marken, die tatsächlich das im D2C-Bereich gerade Nahrungsergänzungsmittel total wirklich erfolgreich auch machen. Und das Gute ist jetzt auch, was wir jetzt von eben den Händlern gehört haben, ist, dass du sagst halt, wir bringen ganz neue Konsumenten eben überhaupt in diesen ganzen Bereich, was ja normalerweise ein Bereich im Laden ist, wo du eher ältere Menschen hast. Und jetzt eben durch eben die Marke und die Aufmachung, wie wir das gemacht haben, kommen plötzlich ganz neue Konsumenten in den...
Aber wollen denn die Händler dann nicht auch noch mehr Einsatz von euch sehen? Also ich meine, es ist ja schön und gut, dass du sagst, wir verzichten jetzt hier auf Marketing, das ist ja für uns besser, wir liefern es nur in Handel, aber die Händler, die sagen ja, Moment mal, ich kaufe dir die Sachen ab, ich stelle bei mir einen Laden, ich will jetzt, dass du auch richtig Werbekostenzuschüsse bezahlst oder dass du halt zumindest erkennbar selber Werbung machst. Aber
haben wir auch zum Beispiel gemacht, jetzt gerade bei den Nahrungsergänzungsmitteln haben wir total stark auf TikTok gesetzt und wir fanden es total spannend zu sehen, dass du über TikTok es tatsächlich schaffst, Konsumenten in einen Händler reinzubekommen und der das in den Regalen sucht. Also das fanden wir auch nochmal total spannend. Es gibt ja immer
dieses... Das macht er dann schon. Also das heißt, ihr müsst ein bisschen, ja, will der Händler schon ist das Support
ja,
haben.
Genau, und wir ja auch im eigenen Interesse. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir gar nichts sozusagen dann in Media ausgeben und aber eben logischerweise nicht Kampagnen machen, wie das jetzt eben vergleichbare Wettbewerber machen. Aber deswegen sagen wir einfach, wir müssen es halt smarter und besser machen und... Und das haben wir tatsächlich jetzt als ganz interessantes Finding gehabt, dass du sagst, du schaffst es tatsächlich zu sagen, du hast einen TikTok gesehen und suchst es tatsächlich beim Händler.
Aha. Und sag mal, jetzt hast du gesagt, wir wollen Weltmarktführer in dem Bereich werden. Wie viel Umsatz wäre das dann? Also jetzt habt ihr 500 Millionen. Was hältst du dafür möglich? Also schafft man das in den nächsten Jahren, das zu einem Milliardenumsatzbusiness zu bauen?
Das ist auf jeden Fall unser Ziel.
Das ist auch jetzt realistisch absehbar, das schaffen andere auch. Also das ist ein klarer Weg.
Ja, ist ein klarer Weg.
Und der Weg geht dann halt über noch mehr Länder und noch mehr
Kooperationen
mit mit Vertriebspartnern sozusagen.
Genau, hatte ich dir ja am Anfang ganz kurz schon mal gesagt.
Eigentlich Fleißarbeit, man muss jetzt noch mehr.
Und du musst natürlich immer relevant bleiben, ne? Es gibt ja viele Marken in unserem Bereich, hast du vielleicht jetzt gerade gelesen, ne? Revlon hat jetzt eben Insolvenz angemeldet.
Mhm. Auch eine berühmte Kosmetikmarke gewesen.
Ja,
ne?
Genau. Und es gibt andere Kosmetikmarken.
Was haben die falsch gemacht?
Einfach viel zu wenig sich erneuert immer wieder und auf die neuen Konsumentenbedürfnisse eingestellt. Und ich glaube, das ist eben in den trendabhängigen Bereichen total wichtig. Du darfst nie dich auf irgendetwas ausruhen, sondern du musst immer wieder schauen, was wollen die Konsumenten und das auch immer wieder liefern. Und du musst ja trotzdem als Marke treu bleiben. Das ist halt so dieses Gleichgewicht, was du finden musst. Dass du nicht einfach irgendwann nicht mehr erkennbar bist, weil du einfach dich so veränderst, dass einfach keine Marke mehr da ist und kein Kern mehr und kein Anker mehr. Und auf der anderen Seite aber immer wieder dich so trotzdem erneuerst und den Zeitgeist immer wieder anbietest, dass du nach wie vor relevant bleibst. Und das ist, glaube ich, eben die Kunst.
Aber wäre so ein Ding, so eine Revlon, sagen wir mal, eine Übernahme der Reste oder der sozusagen der Marke. Es gibt ja häufig, dass dann sozusagen da Traditionsmarken nicht mehr weiterkommen und dann kommen halt andere und kaufen die auf. Mhm. Habt ihr euch sowas angeschaut? Also ist es für euch so, ach guck mal, Revlon, man kennt sich ja wahrscheinlich in der Branche, denen geht's schlecht, da könnten wir uns nochmal melden und mal sagen, wir würden im Zweifel für einen kleineren Preis da jetzt das die wiederbeleben und die Reste kaufen. Habt ihr das überlegt?
Also jetzt in dem konkreten Fall nein. Da gibt es andere Gründe wegen, ich sag mal, riesen Fremdkapital. Und bei Marken musst du dir halt auch immer die Frage stellen, wie weit ist die Marke schon in der Konsumentenrelevanz vielleicht schon nach unten gegangen? Und wenn da aber noch eine Marke noch mal irgendwann da wäre, wo wir sagen würden, da ist wirklich noch was da, die Marke ist noch lebendig, aber das aktuelle Management...
Aber Revlon ist sogar, ich kenne das.
Siehst, ja, wenn das nicht, und du kaufst ja auch so viel.
Genau, wenn das nicht heißt.
Wenn du das schon kennst, dann überlegen wir uns.
Macht
das
ihr so Marktforschung auch für eure eigenen? Also Catrice macht ja so Marfos, wo ihr guckt, irgendwie, wie bekannt sind wir oder wie.
Definitiv, ja. Das machen wir definitiv. Also dieses Team, was ich kurz erwähnt hatte, ne, das eben auch ganz viel Input für die Produktentwicklung gibt. Und das hat eben, heißt ja auch Trends und End-Consumer Insights. Und da nutzen wir eben auch ganz viele verschiedene Tools, Anbieter, eben um unter anderem, wie du sagst, ne, Awareness und Image von unseren Marken immer abzufragen in verschiedenen mittlerweile Regionen der Welt. Weil das ist immer so ein bisschen die Gefahr. Wir haben relativ lange echt extrem deutsch immer noch gedacht, ne? Und da müssen wir uns selber immer nochmal selber die andere Brille aufsetzen und sagen, wir sind halt keine rein deutsche Firma mehr. Und da, das ist auch ein Weg für uns, immer internationaler eben tatsächlich
ist
auch.
Ist ja schon Firmensprache, Englisch und so?
Ja.
Ah, okay. Aber dein Mann ist
aber wir
Deutscher
sagen so Spanier. Aber wir sagen, unsere Firmensprache, das haben wir, glaube ich, von SAP geklaut, ist Bad English, damit sich keiner jetzt irgendwie schlecht fühlen muss, wenn du jetzt nicht perfekt schreibst oder redest. Aber logischerweise, wir haben tatsächlich auch einige Kollegen auch hier in Sulzbach, im Hotspot Sulzbach, die nicht Deutsch sprechen. Und deswegen sprechen wir dann Englisch miteinander.
Aha. Krass, okay. Also ich verstehe so lange diese ganze Welt, die du da erschaffen hast und bin beeindruckt, wie lange du das auch durchziehen willst. Also dass du sagst, okay, selbst wenn jetzt jemand zuhört, der verrückte Glauben hat und dass du würdest auf jeden Fall weitermachen, hast keine Lust zu verkaufen, hast auch nachvollziehbarweise, ich verstehe es auch, dass ihr noch so viel Perspektive seht. Also wenn man einfach mit den verschiedenen Lieferanten oder mit den Distributoren sprechen kann rund um die Welt und denen immer jetzt auch Proof of Concept zeigen kann, guck mal, wir machen es in Deutschland mit dem, wir machen es in den USA mit dem, dann bist du jetzt...
Das hilft natürlich, absolut.
In anderen Ländern natürlich jetzt schneller, kriegst du die Türen auf.
Das hast du ja genau richtig gesagt, weißt du, so der Anfang ist immer der schwerste. Wenn du dann erstmal gute Ergebnisse zeigen kannst, hast du natürlich absolut einen viel, viel einfacheren Eintritt. Aber wir sind auf der anderen Seite eben auch sehr stur, sage ich mal, wenn die Bedingungen insgesamt nicht passen. Und wir sagen, nee, unter den Konditionen wollen wir jetzt nicht starten. Das ist auch das Gute natürlich an einem Familienunternehmen, weil du kannst dir deinen Rhythmus ja selbst bestimmen, ne? Du musst nicht jetzt irgendwelche an irgendeinen Kapitalgebern oder gar eben deinen Aktienkursen immer gerecht werden oder versuchen gerecht zu werden, sondern wir können unsere Wachstumsgeschwindigkeit eben extrem gut selbst managen. Und das gefällt uns auch extrem gut daran, niemanden zu haben, wo du sagst, der will da auch nochmal mitreden.
Ist eigentlich das mittlerweile schon eine andere Welt geworden, wie sich heute jetzt Teenager oder vor allem junge Frauen schminken? Also ich habe das Gefühl, das hat sich jetzt... Also zu der Zeit, als ich jetzt gleichaltrig gewesen wäre, nochmal krass verschärft.
Ja, das hat sich absolut
also
verändert.
Also wann geht's los mit Schminken? Wann darf man damit rechnen, dass ich heute eine Tochter anfängt zu schminken?
Wahrscheinlich als Vater für dich immer zu früh.
Ja, also sag mal, wie alt?
Also ganz viele siehst du mittlerweile fangen wirklich an, also das meiste ist ja erstmal Nagellack und sagen so, bis unter 10 fängst du an, ne?
Unter 10?
Und das ist jetzt nicht unsere Kernzielgruppe, aber das ist definitiv die Realität. Und dann kommt irgendwann der Lipgloss dazu. Und das war früher halt erstmal tatsächlich, wie du sagst, ne, in meiner Zeit weiß ich noch, das war schon mit 16 früh, wenn du angefangen hast, dich zu schminken. Was sich auch verändert hat, ist so die Professionalität. Und da hat sicherlich auch Social Media dazu beigebracht.
Weil die alle richtig gut können jetzt.
Ja, genau, die können das alle richtig gut. Und das ist aber auch wieder spannend, weil du natürlich dann im Austausch mit den Konsumenten, du sprichst ganz anders, ne? Und das finde ich auch toll. Du sprichst ja viel mehr auf Augenhöhe. Früher war das ja egal, ob das jetzt irgendein anderes Produkt war oder Kosmetik, haben die Marken ja immer versucht, sozusagen so ein bisschen, ne, so Education zu machen und die zu erzählen, wie es geht. Und heute ist es aber eben überhaupt nicht mehr so. Die Konsumenten wissen ganz genau auch, was sie wollen und kennen sich total gut aus. Wir liefern einfach nur dazu, ganz genau. Also du, klar, und ich glaube, dieser Austausch und dieser Respekt auch gegenüber den Konsumenten, das ist eben auch ein Teil des Erfolgs, ne, dass du wirklich auch zuhörst. Aber
ich habe schon Timing-Glück. Also man muss sagen, also wenn ich jetzt so richtig versuche zu verstehen, die Geschichte, dann fällt mir jetzt auf den letzten Meter unseres Gesprächs hier noch auf, dass wahrscheinlich auch ein bisschen Timing-Glück dazugehört, dass irgendwie sich diese Schminkwelt in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich oder 15 Jahren sehr stark verändert hat und auf einmal viel jüngere, viel mehr Kunden reingekommen sind. Das Volumen ist einfach generell größer geworden, vielleicht auch dank Social Media.
Ja, also es ist definitiv so, dass du sagst, die Konsumenten fangen früher an und schminken sich auch länger. Weil du dich vielleicht noch erinnerst, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, vielleicht deine Oma oder was auch immer.
Die
ne?
schminkt sich heute noch.
Ja, ja. Und das war aber... eben ein paar Generationen vorher war das definitiv nicht so, ne? Und das hat sich, glaube ich, eben insgesamt, wie du sagst, absolut verändert. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass du auch im Make-up immer wieder Wellen hast, ne? Es gibt einfach Momente, da ist Make-up total am Boomen. Jetzt momentan ist auch ein bisschen diese Befreiung, glaube ich, ne? Maske weg, endlich wieder rausgehen können und dann bist du einfach in dieser Feierstimmung. Und da gehört irgendwie Make-up dazu. Und ein zum Beispiel ein roter Lippenstift signalisiert es ja auch, ne? Ich gehe aus, ich habe Lust da drauf. Und das gibt aber auch Momente, wo dann andere Kategorien, wie zum Beispiel Skincare, relevanter sind. Und das ist eben auch ein Thema für uns, dass wir sagen halt, wir wollen einfach schauen, dass wir in Zukunft, neben dem, was ich dir gesagt habe, so von der internationalen Expansion, wollen wir auch gerne eben uns von den Sortimenten stärker differenzieren, damit du immer in jeder Phase, wie die Märkte sich auch eben entwickeln, dann eben Sortimente hast, die gerade entsprechend dann wichtig und angesagt sind. Weil da sind wir, du siehst zwar hier ein bisschen Skincare, aber das wollen wir stärker definitiv auch noch ausbauen. Das ist einer der Kategorien, wo wir sagen, da sehen wir auf jeden Fall für uns auch noch mehr Diversifizierungspotenzial.
Ein Freund von mir, ich habe mich daran sogar beteiligt, hat ein Startup gegründet, ein Schminkspiegel, wo man so, wie so ein Fitnessspiegel, nur wo dann so...
Das heißt, du kriegst dann Tipps und...
Genau, da schalten sich dann sozusagen, also man kann sich den Spiegel kaufen und dann schalten sich dann da halt wie so Fitnesstrainer, in dem Fall dann Schminktrainerinnen wahrscheinlich,
ja,
vor allen Dingen auf diesen Spiegel und dann kann man das dann da direkt, also so ist seine Idee. Ich finde, das ist ein guter Typ, ich habe mich da im kleinen Geld beteiligt, ich fand es auch spannend, dass er es so...
Und also was wir uns auch vorstellen können, dass du irgendwann genau das hast, ne, in deinem Badezimmer und dass du auch direkt Sachen dann dort bestellen kannst, weißt du, dass du dann sagst...
Auf dem Schminkspiegel?
Ja, warum nicht?
Müsst ihr mal Intro machen.
Mach mal eine Intro.
Okay. Also, Glückwunsch. Wahnsinnsunternehmen. Man merkt so deine Leidenschaft dafür. Das ist einfach so, irgendwann sind 30, 40 Berufsjahre vorbei, man hat es gar nicht gemerkt, weil es einfach so viel Spaß gemacht hat.
Ziemlich genauso fühlt sich das an, Philipp.
Aber machst du noch wie nennenswert was anderes, außer sozusagen Kinder und Arbeit? Wahrscheinlich dann nicht, ne?
Ja.
Vier Kinder ist ja auch schon echt...
Ja, also klar, wir haben, ich reise grundsätzlich gern, Freunde sind für mich eben auch total wichtig, aber ja, hätte ich gerne noch mehr Zeit, um zu lesen oder irgendwann nochmal vielleicht irgendwas zu studieren, definitiv, aber... Momentan, und so stelle ich mir das eben auch für die Zukunft vor, habe ich halt einfach das Gefühl, dass es eben total erfüllt ist.
Wie viel von den 600 Leuten, die ihr habt, kennst du persönlich noch?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir jetzt wahrscheinlich gar nicht sagen. Mein Gefühl ist so, dass bei ungefähr über 200 es aufgehört hat, dass ich immer jeden noch persönlich kenne. Wie ist das bei dir? Kennst du noch alle persönlich?
Nicht mehr ganz, nee.
Nee, ne? Das war bei mir irgendwann so,
fast noch.
Über 200 war es so die Grenze. Und jetzt ist es dann halt tatsächlich so, dass ich manchmal jemanden dann eben zum Beispiel bei uns in der Lounge, wo wir zusammen essen immer, jemanden sehe.
So
und dann gar nicht
so,
genau.
Richtiges Restaurant? Wo dann
richtiges Restaurant ist vielleicht übertrieben, aber es ist auf jeden Fall...
Eine Kantine?
Ja, wir haben eine bessere Kantine, eine Lounge.
Aha.
Deswegen haben wir es extra nicht Kantine genannt. Sieht auch schöner aus als die durchschnittliche Kantine.
Und da
gibt es dann tatsächlich manchmal so Begegnungen, wo ich jetzt denke, ist das jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter oder ist das jetzt ein Externer? Und das hat leider irgendwann angefangen. Aber wir feiern jetzt auch in 2 Wochen unsere große Sommerparty. Endlich können wir wieder feiern, weil Feiern ist bei uns auch ein elementarer Bestandteil sozusagen bei uns in der Kultur. Wir lieben es, unsere eben Weihnachtsfeiern zu haben. Oder jetzt machen wir eben für die 20 Jahre eine große Sommerparty und dann gibt es natürlich mal wieder die Chance, einfach noch mal wieder ein bisschen besser die 600 kennenzulernen.
Wobei das Gebäude hier, also ich meine, ihr habt das sehr schön gemacht, aber ich war überrascht, so für so eine Lifestyle- und Zeitgeistzimmer ist es ja schon so ein bisschen in so einem Industriegebiet hier.
Ja.
Also schön eingerichtet, aber die Location ist jetzt nicht so, wo man denkt, okay,
ist krass, jetzt nicht so, hier. Ja, das geht besser, da sind wir ganz bei dir. Das war halt ein riesen Vorteil für uns, wir konnten hier in diesem Gebäude wachsen, ne? Und wir haben aber das Projekt, ein eigenes Bürogebäude, einen eigenen Campus zu bauen. Und das werden wir in den nächsten Jahren definitiv machen. Wir sind in Frankfurt halt entstanden. Ne? Das war das erste Office, war in Frankfurt, also erstmal in unserer Wohnung. Dann hatten wir ein kleines Office in Frankfurt und 2004 war das dann eben auch voll. Und dann sind wir hier hingezogen. Und hier hatten wir eben am Anfang 400 Quadratmeter und jetzt haben wir, glaube ich, 13.000 oder sowas. Also von daher... Gebt dir total recht, von außen ist das jetzt nicht so das Gebäude, wo du sagen würdest, da sehe ich doch sofort, hier sitzt ein Beauty-Unternehmen. Aber der Vorteil war halt, dass wir nicht ständig umziehen mussten. Wir konnten uns einfach in diesem Gebäude hier so stark eben expandieren und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Nichtsdestotrotz ist das unser großes Ziel und auch ein Projekt, was wir haben. Es dauert noch ein bisschen, aber definitiv wird es dann anders sein.
Wir werden es, so gut es geht, aus der Ferne versuchen zu verfolgen. Aber du hast ja gesagt, oder ich weiß, ein paar von euch kommen mal bei uns zum Festival vorbei oder sowas.
Absolut, also vielleicht, definitiv. Und ich habe mir auch vorgenommen, das nächste Mal dabei zu sein.
Aber du sprichst du auf Bühnen? Nein, ne? Du wirst dann mehr so anonym, so Silent Shopper-mäßig durchs Publikum laufen.
also ich spreche grundsätzlich auf Bühnen, aber bei dir ist es ja wahrscheinlich schwierig, da nicht aufgenommen zu werden.
Nicht
aber
so einfach, Marco.
Ich glaube, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der vielleicht den Bühnenpart übernehmen kann.
Okay, okay, alles klar. Bis wieder, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Philipp, hat richtig viel Spaß gemacht.
Okay, ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.
Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen und Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder. Ihr wisst, was ich meine. 85% aller Cyber-Attacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das. Und sie machen allen Hörern und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe. .de/OMR hilft da sehr. Nochmal SO safe, ein Wort, sosafe.de/OMR.
Zurück zum Podcast.